Wir nehmen jetzt zum 20. Mal das Cold Open völlig improvisiert auf. Wir hatten nämlich erst Soundprobleme diesmal. Auch Leute wie wir kämpfen gelegentlich mit Soundproblemen, weil Uschi, unsere Aufnahmeleiterin, ihren Job nicht macht.
Ja, dazu sag ich nur, danke Trump.
Genau, Trump ist schuld. Trump ist auch schuld an den Wartungsarbeiten an unserem Server, die stattgefunden haben in der letzten Woche, Podhost.
Ja, wir wurden erstmal durch das FBI überprüft. Deswegen wurde zwischenzeitlich unsere aktuelle Episode nicht mehr abrufbar.
Genau, aber jetzt ist sie es wieder. Also falls ihr die letzte Episode noch nicht gehört habt und es nicht funktioniert hat, ihr könnt das nachholen, wenn ihr wollt. Die ist jetzt online verfügbar und sie ist auch ganz gut geworden, die letzte Episode. Oder? Doch. Findest du nicht?
Das war die letzte Episode. über was haben wir denn als letztes gesprochen?
Über unsere Marotten, Gaming-Marotten.
Ah, Gaming-Marotten. Ja, ich vergesse immer in Spielen, wo ich eigentlich gerade war.
Wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen. Ich habe eine E-Mail bekommen von Michael. Und Michael schreibt, Zitat, Spielejournalismus auf einer unterhaltsamen akademischen Ebene. Mir gefällt das sehr gut. Ich unterrichte und nutze Spiele, um Kindern möglichst früh eine vielperspektivische Sicht auf diese Art der Unterhaltung zu ermöglichen, so wie dies auch mit Filmen und Literatur geschieht. Sehr löblich.
Ja, sehr löblich.
Eine kleine Anmerkung. Euer Podcast ist im Gegensatz zu vielen anderen sehr leise. In den öffentlichen Verkehrsmitteln brauche ich den Pixeldiskurs nicht mehr anzuschalten, auch wenn ich dies gerne würde. Ich saß mehrmals in der Bahn und drückte mir die Ohrstöpsel wie ein Irrer tiefer in den Gehörgang. Viele Grüße, Michael. Zitat Ende. Habe ich mal erzählt, bei meiner Band, ne? Der Bassist meiner Band, machst ja auch mal Ohrstöpsel, ne? Gehörschutz dann beim Proben. Und der hat immer das Problem, ich weiß nicht, ob die ein bisschen zu klein sind oder seine Ohren zu groß. Ich weiß nicht genau. Der kriegt ja nicht mehr. Und dann ist immer, also tatsächlich während der Probe kann das 2 bis 3 Mal vorkommen, dass der Bassist aus der Ecke ruft, hat jemand eine Zange?
Aua. Und dann musst du zum Arzt gehen, dir die Ohren ausspülen lassen, nein, weil du aufgrund des Pixeldiskurs-Podcast Kopfhörer im Ohr hast.
Da gehst du schön mit der Zange rein und dann holt man die dann wieder raus mit dem Innenohr. Aber ja, wir bemühen uns um eine bessere Soundqualität. Wir haben deshalb auch extra nochmal neu angefangen, um es bestmögliche Qualität zu liefern. Ja, das ist High Quality. Wir können auch so ein Premium-Abonnement anbieten, wo der Podcast dann doppelt so laut ist. Außerdem haben wir noch Feedback bekommen von...
Und ohne Störgeräusche.
Von Patrick Jackwert hat auf Facebook geschrieben. Hallo ihr, in eurem Quiz geht vom letzten... Was? In eurem Quiz... Ich lese jetzt so vor, wie es da steht. Ist mir jetzt egal. Hallo ihr, in eurem Quiz geht vom letzten Sonntag ging es oft um Bugs.
Ja, den hatten wir ja heute auch.
Habe mal die Story gehört, dass der Name Bug entstand, als sich in die Produktion einer Platine ein Käfer verirrte. Die Platine war damit unbrauchbar. Ja, also unsere Hörerinnen und Hörer hat es sehr beschäftigt, dass dieses Thema der Bugs, auch Dr. Zoidberg hat auf pixeldiskurs.de geschrieben, Zitat, Bugs heißen übrigens wirklich Bugs, weil Rechner früher so groß waren, dass es durchaus ein Problem war, wenn sich Insekten darin verfangen haben. Und er hat dann ein Beispiel, ein Zitat von Wikipedia, das lese ich jetzt aber nicht ganz vor, sondern das war die Konstruktion von einem Mark II, in dem sich eine Motte verfangen hat und die dann entfernt werden musste. Und daher kommt scheinbar dieser Begriff des Bugs. Außerdem schreibt er, Zitat, ähnlich interessant ist übrigens der Begriff Patch. Der kommt noch aus Zeiten von Lochkarten, als man Fehler auf den Lochkarten durch Überkleben von Löchern behoben hat.
Patchen. Ja, weil ein Loch in der Lochkarte quasi, wie man heute Einsen und Nullen hat, also ist halt ein Loch in der Lochkarte oder eben nicht. Und das kann man lustigerweise dann einfach überkleben. Das
ist ausgefranst.
Daraus wird dann quasi eine Loch. Null.
Und dann musste man es patchen. Stück Tesafilm drum und dann ging es wieder. Ja,
genau, weil dann ist da einfach keine Informationsstand mehr für den Computer, weil kein Loch mehr da ist.
Tobi.
Ja.
Ich würde sagen, wir fangen mal an.
We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 25. 520. Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und allen anderen Podcast-Services dieses Universums, außer Soundcloud, außer Spotify.
Außer.
Es gibt so viele Ausnahmen.
Im öffentlichen Rundfunk.
Eigentlich gibt es nur eine, aber nein, ihr hört uns tatsächlich, wenn man jetzt, ne, Overcast, Podbean, Beyond Pod, iTunes, habe ich gesagt.
Ich glaube, wir sind auch auf podcast.de.
Selbstverständlich, wir sind überall. Überall.
Kann man uns auch bewerten, da gibt es bis jetzt nur eine einzige Bewertung.
Es ist eigentlich fast eher schwieriger, uns nicht zu hören, als uns zu hören.
Wir kommen überall um die Ecke und bedrängen euch mit unserem Podcast. Und ihr hört übrigens Stefan Simon
und Tobias Klöß. Das war jetzt genau falsch rum. Also ich bin diese Stimme gehört Stefan Simon und diese Stimme
gehört Tobias Klöß.
Das ist
meine Stimme.
Wir haben aber auch noch eine dritte Stimme heute in der Runde, nämlich Alexander Hens. Hi Alex.
Hi.
Du bist häufiger schon vorgekommen im Podcast, ne?
Ich habe immer schon wieder...
Ja, Erwähnung, ja, höchstens. Genau. Du bist eigentlich schon eine alte Podcast-Legende. Und jetzt persönlich mal
dabei. Ich glaube, du bist der Einzige, der das so sieht, jetzt, aber das ist schon
in Ordnung. Ja, tritt Alex aus dem Schatten, jedenfalls audiomäßig heraus.
Auf die Bühne, die große Bühne.
Auf die Vorderbühne des Geschehens.
Klingt spannend.
Du hast nämlich ein Thema mitgebracht.
Ja, ich glaube, autobiografische Spiele.
Das ist richtig. Das ist nämlich das Thema unserer heutigen Episode. Wir sprechen über autobiografische Spiele, darüber, wie man autobiografisch in Spielen erzählen kann. Ja, das nehme ich an, ne?
Ich nehme es auch mal an, ja.
Ich nehme es an. Also wir kommen zum Thema der Woche später.
Ja.
Wie das nämlich so ist, manche Leute denken dann, ja, man klickt da drauf, kommt sofort das Thema der Woche. Nein!
Soll sich Alex dann später noch vorstellen? Weil du kennst ihn jetzt natürlich, aber unsere ZuhörerInnen ja nicht.
Vielleicht ist es so spannender, wer weiß. Ja, aber dann denken wir nicht dran, also vielleicht lieber
ruhig,
jetzt.
Das können wir ruhig machen, ja.
Ja.
Alex, wer bist denn du überhaupt?
Hi, ich bin Alex.
Hallo Alex, wir sind in Marburg, was studierst denn du?
Ja, ich, genau, Kurzvorstellung. Ich studiere in Marburg den Master Medien und Kulturelle Praxis. Ich bin studentische Hilfskraft im Game Lab der Universität Marburg und leite mit Stefan zusammen das studentische Kolloquium Game Studies, beziehungsweise auch die Seite Pixel Diskurs, die ja auch diesen Podcast veröffentlicht.
Yay. Alex ist eigentlich jetzt dein Chef auch, ne?
Ja, Alex, deswegen ganz wichtig, damit ich dich versorgen kann, was ist deine Lieblingsobstspeise?
Wer da erwartet, dass diese Frage kommt?
Ja, das ist meine Standardfrage, um Leute kennenzulernen. Ich frage auch Leute gerne so, wenn du ein Lied wärst, welches Lied wärst du? Oder wenn du ein Pokémon wärst? Vielleicht frage ich dich mal was anderes, weil wir haben vorhin schon in unserer ersten Aufnahme
die nicht mehr gehört.
Das sind die verschollene Lost-Episodes. Die verkaufen wir irgendwann für viel Geld mit viel Störgeräuschen.
Die ist vergraben in der Wüste. Die muss dann von dem Dokumentarfilm, muss die dann ausgegraben werden.
Genau, genau. Alex, wenn du ein Pokémon wärst, was für ein Pokémon wärst du?
Das ist auch eine schöne Frage. Es gibt so wenig Auswahl inzwischen.
Ja, auf die bist
inzwischen. Du jetzt nicht vorbereitet. Das nur 700, es gibt ja jetzt auch noch Sonne und
Mond. Naja, vielleicht von den ersten 150.
Ja, das ist ja wieder langweilig. Ich sag von...
Dann mach halt, was du willst.
Ich nehme mal die zweite Generation mit rein und sag Kanivani, so hieß das, glaube ich.
Das ist dieses Krokodil, das Starter-Pokémon, oder?
Es ist quirlig und sieht so aus, als würde es die ganze Zeit lächeln und ist wahrscheinlich voller Schmerzen.
Oh, das finde ich ist eine sehr schöne Charakterisierung.
Auf jeden Fall.
Danke.
Erstmal würde mich natürlich interessieren, Alex, was hast du denn diese Woche so gespielt? Wie hast du deine Spielewoche verbracht?
Tatsächlich vorwiegend mit Gorna. Das ist ein, ja, wie sagt man, ein 2D-Shooter, wenn man so möchte, in dem man einen Wassertropfen spielt, der viele Gegenstände einsammeln kann und einem gestrandeten Wal dabei helfen darf, irgendwas zu tun. Es ist alles, was ich sagen würde, wäre ein Spoiler, deshalb lasse ich es einfach sein. Es sieht schön aus. Es ist
storybasiert.
Das wäre ein bisschen zu viel des Guten behauptet. Also es hat eine Story und die kann man auch sehen, aber es ist vor allem ein Roguelike, also prozedural generiert.
Auf der PS4?
Nee, PC.
Gibt's aber auch auf der PS4, glaube ich, ne?
Ich glaube nicht.
Nicht? Ich habe das irgendwo...
Bin mir nicht sicher, aber ich meine...
Gorna, mit Doppel-N, ne?
Ja, also großes G, kleines O und der Rest auch Caps Lock, N-N-E-R. Warum auch immer.
Keine Ahnung.
Aber hat sehr viel Charme, hat auch einen schönen Stil. Und wenn man Kombos macht, daran versuche ich mich im Moment, dann fängt die ganze Welt an auszuflippen, die Spielwelt. Die kriegt verschiedene Farben und die Plattformen fangen an hin und her zu wackeln. Und generell alles wabbelt hin und her in diesem Spiel.
Wabbelt.
Das ist sehr schön.
Tobi, wie hast du deine Spielewoche verbracht?
Ich habe meine Spielewoche nicht auf der PlayStation, nicht an dem PC, nicht am iPad, nicht am Handy, nicht auf einem Brettspiel verbracht, sondern auf meiner Uhr.
Geil.
Ja, ich habe mit den Zeigern so ein bisschen rumgespielt und so und dann.
Kannst vor- und zurückstellen.
Kannst vor- und zurückspielen.
Ich kann die Zeit manipulieren.
Das ist Life is Strange auf der nächsten Ebene.
Genau. Life is Strange, ja. Eine Entscheidung getroffen und dann. Halbstunde zurückgedreht.
Wo wir vorhin schon bei Wahlen waren. Ich habe da mit einem Petunientopf geredet. Dann habe ich etwas herausgefunden, dann bin ich nochmal zum Petunientopf zurückgegangen.
Was ist denn jetzt mit deiner Uhr? Was ist das jetzt für eine komische Uhr?
Und zwar, es gibt ja Smartwatches. Im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes als irgendwie ein verkleinertes Handy, was man sich mit einem Stück Band ans Armgelenk schnürt. Aber ich finde es spannend, weil man das anders als das Handy, das muss man ja rausholen, dann tut man den Code eintragen und so weiter, hat man das ja direkt am Handgelenk. Und ich habe ein Spiel gespielt namens Memorado. Das ist im Endeffekt sowas, wie man das vom Nintendo DS kennt, so Gehirntrainingsspiele, wo man ganz simpel zum Beispiel Karten, die eine Farbe haben, zum Beispiel eine rote Karte, auf der braun draufsteht, nach links schiebt, weil sie falsch ist, oder eine rote Karte, auf der rot draufsteht, nach rechts schiebt, weil sie rechts ist, und dann bekommt man dann Punkte und dann muss man da
schon nach rechts schieben, weil sie rechts ist, hast du gerade gesagt. Hörst du dir eigentlich zu, wer du sprichst? Braune Karte ist rechts.
Weil sie richtig ist. Weil sie richtig ist.
Ich verstehe schon. Also, das ist dieses alte Spiel, wo du dann liest, du liest das Wort blau, es ist aber in gelben Buchstaben geschrieben und dann ist es...
So ungefähr, ja. So ungefähr. Und das ist halt total simpel, aber was ich schon gesehen habe, ich habe mich nämlich dann so ein bisschen damit beschäftigt, es gibt auch für zum Beispiel Apple Watch solche textbasierten Spiele, also wo man dann eine Expedition sagen muss, was sie als nächstes machen soll, und dann kommt man quasi Feedback, so als würde man über die Uhr mit jemandem, der woanders unterwegs ist, kommunizieren. Und ich habe mir dann gedacht, so, ich muss mich eigentlich mal bis nächste Woche, das ist meine Aufgabe, meine Hausaufgabe.
Eine Hausaufgabe.
Hausaufgabe, ja. Ich schreibe mir das auf und dann gib mir bitte schlechte Noten, wenn ich das nicht gemacht habe, mache ich mich mehr auf die Suche, was es sonst noch so gibt. Weil eigentlich ist diese Mischung aus Uhr, aus Handy, aus GPS-Signal ja eigentlich total geeignet, Spiele zu entwickeln, die dieses Uhrenmoment mit beinhalten. Also es gibt ja solche Sachen, GPS-Spiele auf dem Handy, aber dass man dann zum Beispiel auf der Uhr nur so ein Pfeil zum Beispiel angezeigt bekommt. Also Spiele, die sehr minimalistisch sind, weil das Display ja so klein ist und auch nicht so viel Detailreichtum anzeigen kann, weil es viel zu klein ist. Das wäre total spannend, aus diesem Zwang des Minimalistischen tolle Spiele rauszubringen. Und ich glaube, es gibt halt einiges. Ich muss mich nur auf die Suche machen.
Ich habe noch, meine Aufgabe ist Hearthstone zu spielen. Ich habe auch schon tatsächlich ein paar Leute haben sich gemeldet auf meinen Aufruf hin, gemeinsam mit mir Hearthstone zu spielen. Und ich möchte diesen Aufruf daher hier wiederholen. Ich bin da nicht besonders gut drin, aber Spaß macht's. Ja? Also wenn ihr Interesse habt an einem Pixeldiskurs Hearthstone-Turnier, dann könnt ihr mir schreiben, simon@pixeldiskurs.de, und dann können wir gegeneinander spielen. Wie kann man sich bei so einem kurzen Segment noch verspielen, ne? Wie? Das muss man erstmal hinkriegen.
Das ist Kunst.
Also ich spiele...
Das ist...
In der Musik gibt es keine Fehler!
Was wollte das jetzt die Einleitung sein für das AC-Hörspiel? Er begab sich in einen dunklen Tower.
Die Presseschau. Das Presseschau-Hörspiel.
Wir
lesen nämlich jede Woche für euch das Internet. Wir begeben uns auf ein Abenteuer-Internet. Und wir haben unterschiedliche Geschichten mitgebracht. Das erste Kapitel dieses Abenteuers.
Woran erinnert mich Abenteuer-Internet?
Ich kenne Drehscheibe-Internet aus dem Neo-Magazin.
Ich weiß es nicht, denk drüber nach.
Abenteuer-Internet, Kapitel 1. Gedankenspiele über ungehörte Synchronstimmen. Eine Kurzgeschichte von Markus Dittmar. Superlevel.de. Markus Dittmar erzählt die Geschichte einer sehr berühmten Persönlichkeit. Sein Name ist Nolan North. Nolan North hat einen großen Sprung in seiner Karriere geschafft, als er gecastet wurde für die Rolle des Nathan Drake in Uncharted. Für seine besondere Performance, seine Leistung, wurde er ausgezeichnet bei den Game Awards 2016. Dort hat er, wie wir in der letzten Episode schon besprochen haben, eine Dankesrede gehalten für diesen Award und hat dabei so ein bisschen, so nicht ganz eindeutig, aber er hat Dinge gesagt, die man interpretieren kann als ein unsolidarisches Verhalten gegenüber seinen Schauspielerkollegen.
Als Streikbruch.
Das ist der Kernkonflikt dieser Geschichte. Die Schauspieler nämlich. Ja, die Schauspieler. Sie kämpfen gegen eine gar böse Macht. Die Macht des Kapitalismus.
Dum, 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 dum,
der zwingt sie in furchtbare Verhältnisse und sie streiken für eine stärkere Beteiligung am Umsatz von Spielen. Sie streiken für eine klarere Transparenz bei ihrer Anstellung, weil sie sich manchmal auf Quests begeben, bei denen sie nicht wissen, wohin sie sie führen wird, welche Rolle sie überhaupt übernehmen würden, welchen Charakter, welche Figur sie sprechen. Ja? Sie tappen im dunklen Labyrinth der Games-Industrie. Sie fordern regelmäßige Pausen. Doch der böse Zauberer, die gierige Krake der Industrie. Bitte?
Nee.
Was denn?
Gierige Krake der Industrie.
Okay. Ist das keine gute Metapher?
Nee, also als
Krake. Ich brauche irgendeine böse Märchenfigur. Ich versuche das doch gerade als wie so ein Hörspiel zu machen.
Ja, das Problem beim Krakenbild ist, dass das auch das Bild des Antisemitismus des jüdischen Finanzkapitals ist.
Krake, haben die gesagt?
Ja, es gibt Krakenbilder.
Echt?
Ja, das ist ja auch das Problem des...
Dann sag mir mal, welches Bild ich nehmen kann. Jetzt gibt es natürlich kein... Ja, okay, jetzt könnte man natürlich das sagen, aber das wäre...
Taulis Bruder Finanzi. Keine Ahnung.
Nee. Bowser.
Bowser. Dann Bowser.
Bowser. Bowser zwingt also die Schauspieler.
Personifiziertes Finanzkapital. Oh. Jetzt habe ich es kaputt gemacht.
Du machst es mir kaputt. Also, Tobi, pass auf. Dann ist es jetzt so, ja? Also es gibt Beispiele von Spielen, wo die Schauspieler eine tragende Rolle spielen, ja? Portal, Firewatch. Diese Spiele werden getragen durch die Leistungen der Schauspieler.
Sprech doch vom Frost. Vom Frost, von einer Jahreszeit, die durch
also
die... Das
so als Naturkatastrophe, ne? Der Kapitalismus als Naturkatastrophe. Also, Tobi. jetzt ist kein Gedankenbild mehr recht. Jetzt ist aber auch egal. Jetzt ist einfach vorbei. Jetzt ist ruiniert. Jetzt können wir gerade wieder von vorne anfangen. Also,
sorry.
Ich möchte ein Zitat vorlesen aus dem Artikel, weil der ist wirklich gut. Ich habe den jetzt so ein bisschen ruiniert auf meine Art und Weise, wie ich ihn jetzt erzählt habe. Eigentlich ist er wirklich gut.
Ja, aber ich habe deine Erzählung jetzt ruiniert, dann dementsprechend ist alles
gut. Haben wir uns alle gegenseitig in die Parade gefahren. Also Markus Dittmar schreibt, Zitat, großartige Synchronstimmen tragen alles in sich. Die Mimik, die Gestik, das Lachen und den Schmerz. Doch können sich diese nur entfalten, wenn Sprecherinnen und Sprecher vor den eigentlichen Aufnahmen auch der nötige Kontext ihrer Arbeit vermittelt wird. Ja? Und Nolan North hat eben mit seiner Rede, in der er gesagt hat, ja klar, Performance matters, aber halt eben auch die Performance von den Entwicklern, von den Programmierern, von den Grafikdesignern, weil die machen ja die Performance erst möglich, gewissermaßen ist er den streikenden Kollegen auch in die Parade gefahren. Ja? Auch wenn er selbst, Nolan North, diese Erfahrung nicht gemacht hat, wenn er selbst nicht unter diesen Bedingungen leidet, sondern andere Synchronsprecher oder andere Schauspieler, meint Markus Dittmar, hätte er sich solidarisch zeigen sollen, um die Verhältnisse in der Games-Branche und sei es auch erstmal nur für diese eine Gruppe der Schauspieler zu verbessern oder zumindest die Chancen zu steigern, weil es ist ja einfach eine große Nummer in der Branche. Das wollte ich damit sagen. Nummer 2, Kapitel 2. Und jetzt will ich mal sehen, wie du das auch hinbekommst. Es war einmal vor langer Zeit.
Es war einmal eine männlich dominierte Spielerschaft. Spiele wurden von Männern für Männer. Ist wahrscheinlich nie so gewesen. Aber das war die große Erzählung, die man sich erzählt hat im Videospielreich. Dass Spiele etwas für Jungs sein sollten. Es wurde geballert und sexistische Darstellungen wurden ohne Probleme in die Spiele eingebaut.
Zum Zwecke der... Wir wollten ja nicht mehr so lange machen. Lass uns das mit dem Hörspiel lieber weglassen.
Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob wir eine Musical-Episode machen. Ich glaube, was wir machen können, ist, wir haben in der anderen Aufnahme in der Lost-Episode, haben wir darüber gesprochen. Jetzt sind wir ja schon bei 25. Wir gehen steil auf die 50 zu oder auf die 100, dass wir irgendwas Besonderes machen. Vielleicht machen wir dann eine Hörspiel-Episode. Aber jetzt kommt die News. Jetzt ganz,
mach mal, bring
ganz,
mal jetzt einen Artikel.
Ganz, ich will ganz mal wissen, normal, was, ganz genau. normal. Ein Artikel,
erzähl
der
mir jetzt
es auch verdient hat. Der es auch verdient hat. Ich hätte mich jetzt auch schlecht gefühlt, wenn wir das hier als Hörspiel
machen. Wir müssen das jetzt auch nicht so albern machen.
Verbagatellisieren. Nein, wir müssen nämlich tatsächlich auch mal ernsthaft über ein Thema reden. Und zwar auch nicht aufgeregt und emotional, sondern tatsächlich mal analytisch und konkret, und zwar über die Frage nach sexueller Gewalt in Videospielen. Und auch gar nicht mal nur auf die Männer, Frauen bezogen, sondern auch auf Männer und auf die Frage nach, was macht das eigentlich mit uns? Weil Lisa Ludwig schreibt in ihrem Artikel, ich zitiere einmal ganz kurz, so wie ein Kriegsflüchtling Probleme dabei haben dürfte, ein Spiel wie Battlefield oder Call of Duty zu spielen, sind sexuelle Übergriffe oder zumindest die Angst davor für viele Frauen elementarer Bestandteil ihrer Realität. Und sie verweist darauf, Spiele sind mittlerweile auch nicht mehr nur männerdominiert produziert, sondern werden auch sowohl von Frauen als auch Männern ungefähr gleich viel gespielt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, mit der Lebensrealität der einen Hälfte zumindest, definitiv der Spielerschaft, nämlich Frauen sind statistisch gesehen einfach häufiger betroffen von sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen, blöden Anmachsprüchen. Das ist Teil von vieler Menschen Lebensrealität. Natürlich gibt es auch Männer, die solche Erfahrungen haben, bevor jetzt die Maskulinisten um die Ecke springen und heulen, aber Männer. Das ist natürlich auch der Fall, aber trotzdem muss man darüber sich Gedanken machen, wenn ein großer Teil der Spielerschaft statistisch gesehen eher diese Erfahrung auch gemacht hat als die andere, dass man auch diese nicht in der Produktion ausklammert, sondern mitbedenkt. Weil, wie gesagt, das Anschauen von solchen Videospielen kann auch retraumatisierend sein. Ja, Stefan.
War das jetzt schon das Argument des Artikels oder was? Oder war das jetzt noch die Einleitung?
Nein, es war Argument des Artikels. Darauf verweist Lisa Ludwig nämlich.
Von, wo ist es?
Was
ist
von, das? Achso, das habe ich jetzt diesmal gar nicht erwähnt. Und zwar von broadlywise.com ist der Artikel, wir müssen endlich über sexuelle Gewalt in Videospielen reden, vom 8. Dezember 2016.
Ja, doch, finde ich sehr vernünftig.
Genau, und genau, das, was ich gesagt habe, wird auch bestätigt durch Dr. Katharina Kratzer vom Institut für Cyberpsychologie und Medienethik in Köln. Sie sagt nämlich, in dem Artikel zitiert, auch noch viele andere Leute aus Videospieljournalismus und Produktion und Analyse im weitesten Sinne. Die Katharina Kratzer sagt hier an der Stelle, dass Vergewaltigung oder sexistische Handlungen aufgrund der Geschlechtsspezifität gerade auf Frauen besonders bedrohlich wirken, ist unstrittig.
Was machen
Und sie wir? Empfiehlt Szenen, also nicht, dass man es einfach komplett rausstreicht, sondern Szenen, wo die Übergriffe letztlich abgewehrt werden, also Zitat, die Szenen sollten nur zeigen, wie Opfer nicht zu Opfer werden. Also zum Beispiel, wir denken an Lara Croft in, wie heißt es, Rise of the Tomb Raider.
Nee,
ist es, glaube ich.
Du meinst das erste Tomb Raider Reboot.
Das heißt ja, genau.
Nur Tomb Raider.
Genau, nur Tomb Raider. Oder an zum Beispiel Last of Us, das ist auch das Eingangsbeispiel hier im Artikel, mit Ellie, die David. Es gibt eine Szene in Last of Us, wo es einen Kannibalen gibt, der Ellie gefangen hält, eine der Protagonistin. Und wo man sich nicht ganz sicher ist, wenn man die Szene erlebt, ist es eine Vergewaltigungsversuch, ist es nicht, aber wenn man sich im Internet dann auf die Suche macht,
kann man
schon so deuten. Es wird jedenfalls von vielen Leuten so gedeutet, was ja auch dann, also ob es nun wirklich so ist oder nicht, hat ja nichts mit der Wirkung dieser Szene zu tun, die ja trotzdem an Vergewaltigung erinnert. Aber es gibt aber auch einen positiven, also nicht nur diesen Umgang damit, sondern auch noch einen weiteren positiven Umgang mit dem Thema in Videospielen.
Ja, weil The Last of Us ist ja kein Negativbeispiel.
Genau, sag ich ja, ist ja kein Negativbeispiel. Aber es gibt noch Spiele, die sich dem Thema direkt widmen. Und zwar gibt es The Day the Laughter Stopped, also der Tag, an dem das Gelächter stoppte. Und zwar ist es ein Text-Adventure von Hannes Flohr, und der hat sich auch in dem Artikel geäußert, und sagt, sexuelle Gewalt ist meist etwas, das entweder beiläufig passiert, um die Schlechtigkeit anderer Charakter oder die harschen Umstände der Spielwelt zu demonstrieren, oder aber etwas, das dem Spieler widerfährt, um den folgenden Rachefeldzug zu rechtfertigen. Und was er aber rausgebracht hat, ist so ein Text-Adventure, und da kann man sich durchklicken durch so eine Geschichte, die am Ende dann immer mit der Vergewaltigung endet, was er auch darauf hinweist oder hinweisen soll, die Opfer sind an der Stelle nie schuld. Und es gibt halt die Chance, sich, also es gibt einen Button, wo man sich dann wehren kann, wo es dann, also wo dann die Szene kommt. Und da hat er gesagt, es gibt zum Beispiel irgendwie 1400 Klicks zum Beispiel, kann man dann, haben sie dann gemessen zum Beispiel, dass jemand versucht hat, 1400 Mal diesen Button hintern, also zu drücken, um sich immer noch zu wehren. Und es funktioniert einfach nicht. Und am Ende ist es dann so, dass die Vergewaltigung dann passiert in der Szene, und man kann das Spiel auch nicht rebooten. Also man kann nicht sagen, okay, ich probiere es jetzt nochmal neu. Also es gibt dann, es wird dann kurz angezeigt, neu starten, und dann klickst du drauf und dann kommt die Info, neu starten nicht möglich, das ist wirklich passiert. Also was auch auf die Situation der Menschen hinweist, denen so etwas passiert. Es gibt
keinen Neustart.
Es gibt keinen Neustart für die Person. Und er hat viel Lob von Betroffenen für das Spiel bekommen, aber auch den Hinweis von anderen Leuten, dass das Spiel Beklemmung ausführt. Und dahingehend hat Lisa Ludwig dann auf die Frage nach Triggern gestellt. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Weil er hat sich dann bei seinem Spiel für einen Trigger entschieden.
Ja, ich habe mal mit der stellvertretende Geschäftsführerin war es, glaube ich, von der USK, genau über die Frage nach Triggerwarnungen gesprochen. Und meine Position war erst ganz lange Zeit, Triggerwarnungen ja, auf jeden Fall, sollten eigentlich immer. Ja, denkt man an Beispiele wie The Last of Us, Heavy Rain, Life is Strange auch. Sollte eigentlich überall eine Triggerwarnung stehen. Und dann habe ich mir aber überlegt, dass es vielleicht doch auch sinnvoller ist, das in einer Datenbank, in einer lokalen Datenbank, irgendwo online zu machen, sodass man einfach eine Datenbank hat, in die man reinschauen kann, wenn ich jetzt weiß, ich bin eine Person, die dieses oder jenes einfach nicht sehen will oder das nicht rezipieren will, vielleicht das auch nicht kann, dann kann ich, wenn ich mir ein Spiel kaufe und habe den Verdacht, dass das eventuell der Fall sein könnte, kann ich in diese Datenbank reinschauen. Na, und dann sehe ich, ob da quasi, dann muss man jetzt nur irgendwie anhaken oder dann vielleicht noch so einen kleinen Infotext dazu machen, ja, irgendwie um welche Szene es sich handelt oder so, um dann auch abschätzen zu können, ob das wirklich so drastisch ist, dass man sich das jetzt nicht zu Gemüte führen will. Vielleicht hilft der Spoiler ja allein schon, allein die Vorbereitung, dass man weiß, dass es vorkommt. In vielen Spielen kommt es ja auch unvermittelt. Ja? Heavy Rain oder sowas ist ja kein Spiel, wo es jetzt irgendwie um, da geht es ja nicht irgendwie um sexuellen Missbrauch oder um irgendwie sexuelle Gewalt, aber es gibt eine Szene, wo es angedeutet wird, ja? Und ja, auch auf eine sehr grausame Art und Weise.
Ja, oder also Life is Strange zum Beispiel gibt es auch eine Szene, ich versuche sie nicht zu beschreiben, damit ich nicht spoiler, aber gibt es eine Szene, wo man sich mit dem Thema auch auseinandersetzen muss, aber nicht als Betroffene, sondern als jemand, der mit einer Betroffenen spricht.
Ja.
Und das war zum Beispiel auch für mich ein Moment, der aber auch ganz wichtig gewesen ist, dass er plötzlich kam, dass er auch an mir gerüttelt hat. Und dazu sagt zum Beispiel auch Nastasia Strobel in dem Artikel ist sie zitiert, wenn es gut erzählt ist und ich mitfühlen kann, ist es ja eigentlich eine gute Sache, weil ich wachgerüttelt werde und verstehe, wie furchtbar so eine Situation sein muss.
Können wir denn so eine Datenbank bauen? Hast du Zeit, Tobi?
Datenbanken selber bauen ist meistens nicht so sinnvoll, weil dann muss man sich selber auf die Reise machen. Ich war vorhin also noch überlegen, vielleicht gibt es sowas, vielleicht macht das Sinn, aber ich habe mir gerade überlegt, wir können es doch tatsächlich auch ohne großen Aufwand machen. Und zwar würde ich jetzt mich bereit erklären, ganz simpel eine Excel-Tabelle anzulegen mit entsprechender Struktur, wo ihr oder andere Leute, die ihr darauf hinweist, wenn euch etwas auffällt, könnt ihr das da eintragen und dann gucken wir mal, inwiefern das sinnvoll ist. Ihr könnt uns auch vielleicht mitteilen, ob ihr das sinnvoll findet oder nicht. Vielleicht ist es ja auch eine blöde Idee, so genau, eine Datenbank zu erstellen. Dazu. Ich meine, so ein Triggerwarnung kann ja auch immer so ein Verweis sein auf, dieses Spiel ist nichts für dich. Wobei ich auf der anderen Seite...
Deshalb ja auch die optionale Datenbank.
Genau, deswegen ja die optionale Datenbank. Sondern nur, wenn man sich aktiv... Es geht ja um Selbstbestimmung an der Stelle. Spiele können ja auch für Menschen, also, die betroffen sind, eine Art Therapie darstellen. Es kommt dann halt nur auf das Spiel drauf an.
Ja, dann lass uns das doch mal so machen. Und wir schauen einfach mal... Schreibt uns mal, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Kommentare. Ja, oder schreibt uns eine E-Mail. Ihr müsst es auch nicht unbedingt öffentlich machen. simon@pixeldiskurs.de, wenn ihr wollt. Ihr müsst euch auch nicht anmelden auf unserer Seite, pixeldiskurs.de. Ihr könnt einfach so dort schreiben. Ja. Ihr könnt euch auch irgendeinen Nutzernamen oder was weiß ich was geben oder irgendein einfach nur irgendeine random Zahl. Und schreibt uns mal eure Meinung dazu. Ob ihr das eine gute Idee findet, eine Datenbank anzulegen, in der man eventuelle Trigger-Sachen nachschauen kann. Und dann schauen wir nochmal, ob wir diese Sachen mit dieser Excel-Tabelle dann machen und sprechen dann nächste Woche dann nochmal drüber.
Genau.
Fände ich schön.
Wobei da, eines kurz noch, die Frage dann natürlich ist, wo fängt man an und wo hört man auf? Also vielleicht könnt ihr uns auch irgendwie Hinweise geben, wo ist eine Triggerwarnung überhaupt sinnvoll, an welcher Stelle?
Wir machen das dann einfach so im Laufe der Zeit als gemeinsames
Mit euch zusammen,
Projekt, als mit Prozess. Mit unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, das wäre doch schön. Dann hätte man so ein kleines Stück auch mal was Schönes gemacht.
Ja.
Nicht nur gelabert immer. Laber. Die labern ja nur. Das sind auch Podcaster.
Ja. Ne? Ja.
Gut. Okay, News Nummer 3. Die PlayStation Experience 2016 in Anaheim hat stattgefunden und war ein großes Thema in den Facebook-Feeds und Twitter-Feeds dieser Woche. Ich habe ein paar Highlights mitgebracht. Dazu gehört Uncharted. The Lost Legacy, die die Geschichte von, also ein Singleplayer-DLC, der die Geschichte von Chloe und Nadine aus den Uncharted-Teilen etwas vertiefen wird, vermutlich, und sich auf Stealth und Nahkampf konzentriert. Kommt aber dann 2017, nehme ich mal an. Außerdem wurden jede Menge Klassiker angekündigt, Remaster-Versionen von Klassikern. Das Schöne ist ja, dass die PlayStation Experience eben die sich auf eine spezifische Gruppe ausrichtet, nämlich Leute, die wirklich PlayStation-Fans sind. Da hat man auch im Auditorium, im Publikum, ja, ist es dann nicht so, also da sind klar dann auch Journalisten dabei, aber man konnte da auch wirklich die Leute ausrasten und jubeln sehen bei irgendwelchen Ankündigungen, wo ich mir gedacht habe, so, ja, Marvel vs. Capcom, ne, und da sind die Leute aufgesprungen und haben irgendwie geschrien und was weiß ich nicht
alles. Du meinst, die Sony-Ponys sind Stampede gegangen.
Genau.
Haben mit den Hufen gescharrt.
Sony Ponys.
Wir sind ja auch Sony Ponys.
Bist du auch ein Sony Pony, Alex?
Es kommt immer so ganz drauf an, aber sagen wir mal vorsichtig, ja.
Vorsichtiges Ja.
Ich fühle mich einfach auf einer Xbox nicht zu Hause.
Nee, ich mich auch nicht.
Mehr gibt's ja auch nicht, nur PlayStation und Xbox.
Eben. Es gibt ja keine anderen Videospielsysteme.
Ich hab mal was gehört von PC. Das muss irgendwas mit...
Das muss irgendwas, ne, irgendein komisches Ding sein. Ich glaube, da muss man irgendwie alles selbst noch installieren und da muss man wahrscheinlich das Spiel dann noch selber programmieren, bevor man es spielen kann.
Ja, das hat auch irgendwie so eine komische Benutzeroberfläche. Das nennt sich dann Betriebssystem.
Betriebssystem, das stützt der Treiber ab. Und dann will man einen Controller anschließen, damit er nicht erkannt.
Und weißt du, was total absurd ist?
Wir ärgern jetzt Alex.
da gibt's so ein kleines Dreieck mit einem Rechteck hinten dran. Und das nennt man Maus.
Maus?
Ja, da muss man mit der Hand so rumschieben, damit man das anklicken kann, anstatt dass man einfach mit dem Stick irgendwie von rechts nach links.
Da musst du auf der Tastatur wischt. Musst du dir merken. Bild. Musst du dir merken. So. Ich habe auch mal gehört, es gibt auch dieses Magazin, was ich ja gleich noch vorstelle, das heißt WASD. Jetzt verstehe ich erst, woher das kommt. Ja.
Ganz ehrlich, ich habe da tatsächlich die ganze Zeit lang drüber nachdenken
müssen. Echt?
Ja. Also nicht drüber nachdenken, aber mir ist das irgendwann mal wie ein Stein von den Augen. Nee, wie heißt das?
So wie der König der Sprichwörter. Mir ist der Stein von den Augen gefallen.
Das Brett vor der Nase ist runtergefallen, als ich damals nämlich schon die vierte oder fünfte Ausgabe der WASD in der Hand hatte und man sich noch nicht sicher war, wohin das Projekt führt. Und das Projekt ist heute bei Stefan.
Bei was? Was meinst du jetzt?
Bei der Nummer 10.
Ja, du bringst mich voll auf meinen News. Ich wollte gerade über die PlayStation Experience sprechen. Komm, wir machen die WASD gleich.
Derweil wollen wir auch nicht die ganzen Nintendo-Kinder vergessen. Und Erwachsenen.
Achso, es gibt ja noch die Wii.
Ja, es gibt noch die PlayStation. Die PlayStation Switch, wollte ich schon sagen. Das wünschte ich.
Es gibt
Nintendo Switch.
Ja, aber ich wollte nur fair sein. Jetzt haben wir noch den PC. So
es gibt auch noch den Raspberry Pi. Es gibt auch noch das. Es gibt noch Dreamcast.
Die denkst du dir jetzt aber aus.
Der Raspberry Pi ist ja im weitesten Sinne keine Tobi, Konsole.
Was ich doch eigentlich erzählen wollte.
Ja, jetzt hier mal, bevor der Podcast noch weiter auseinanderfällt.
Eben. Es wurden jede Menge Klassiker vorgestellt. Das fand ich toll.
Crash Bandicoot.
Patapon. Parappa the Rapper. Loco Roco. Lauter solche Sachen. Ja, da kam Shuhei Yoshida. Ich mag Shuhei Yoshida.
Das ist ja auch schön, weil das ist für die Leute, die es gespielt haben, schön. Und für Leute wie mich, die manche von den Spielen nie gespielt haben, schön, das noch nachzuholen.
Eben. Und Resident Evil 7 kannst du auch bald spielen. Kannst du sogar auf der mit einer VR, PlayStation VR kannst du das dann spielen. Und es gibt sogar noch ein Demo-Update, was auch schon raus ist. Also wenn ihr, so wie ich, die Resident Evil 7 Demo gespielt habt und verzweifelt seid am Puppenfinger, dann könnt ihr jetzt das, da nochmal einen Blick reinwerfen und ihr werdet feststellen, dass sich gewisse Dinge geändert haben. Aber keiner von uns hat es hier gespielt, nicht wahr? Also das Update.
Das Niemand. Update nicht, aber die Demo.
Okay. Außerdem, weiteres Highlight, Ni No Kuni 2. Ist mein persönliches Highlight, ja. Erscheint 2017 und wird geil. Ist ganz klar, ne? Gibt's keinen. Wobei ich ein bisschen, ich weiß nicht, da ist ja Studio Ghibli nicht mehr dabei, ne? Oder? Wisst ihr das?
Nö,
weiß Studio ich nicht. Ghibli ist, glaube ich, nicht mehr dabei. Die waren beim ersten, haben die ja das Design gemacht und diese Zwischensequenzen und so. Und jetzt ist es, glaube ich, aber ohne die Kooperation mit Studio Ghibli. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Und Last of Us 2 wurde angekündigt. Ohne Release-Datum, aber mit einem schönen Trailer. Wunderschöner Trailer. Einer der schönsten Trailer, die ich je gesehen habe.
Ich habe nachgeguckt, sie sind nicht mehr dabei.
Das habe ich mir gedacht.
Ah, ob das so gut wird?
Das war die PlayStation Experience Nummer 4. Tobi?
Hast du noch was?
Achso. Richtig. Ich dachte, du wärst jetzt.
Nee, ich habe das rausgeschmissen, was ich. Achso, ja.
In der vorherigen verlorenen Episode gab es noch eine weitere Meldung, aber die ist aus dem Zeitkontinuum leider herausgefallen. Deshalb.
Lass uns lieber über die WASD sprechen. Wir haben auch schon so viel Zeit.
Der Postbote ist gerade ja da gewesen, die Postbötin, und hat die WASD-Episode Nummer. Episode sagt man gar nicht. Ich bin schon so in diesem Episodendenken. WASD Nummer 10 vorbeigebracht. Game over.
In einem wunderschönen Schwarz.
Der Tod. Komplett in Schwarz gehalten. Ich zitiere mal aus der Ankündigung von der Seite wasd-magazin.de. Zitat: Im Leben gerne verdrängt, im Spiel allgegenwärtig. Die Jubiläumsausgabe dreht sich um den Tod. Wir versuchen herauszufinden, welche Funktion Sterben im Computerspiel hat, streiten über Permadeath und geben Tipps, wie man trotz ungesundem Hobby möglichst lange am Leben bleibt. Und wir haben Dimitri besucht. Der 25-Jährige litt unter einem unheilbaren Hirntumor und wir sprachen mit ihm darüber, ob sich Sterben im Spiel anders anfühlt, wenn man im echten Leben bald sterben muss. Die 10. WASD ist traurig, berührend, aber auch optimistisch und wie immer wunderschön. Und das kann ich bestätigen. Ich habe sie ja jetzt hier in der Hand. Soll ich einfach mal so einen zufälligen Satz vorlesen?
Warte. Seite 17, dritter Satz.
Seite 17. Moment.
Ist ein Bild.
Ja, ist eine Vollbildseite.
Da hast du recht. Seite 17 ist eine Vollbildseite.
Dann der Artikel danach. Also die
nimm mal irgendwas, nee, nimm mal irgendwas weiter hin.
36, fünftes Wort.
36.
Fünfter Satz. Oder so.
36.
Oder lass mich einfach aufschlagen und tippen und dann.
36. Welcher Satz? Fünfter Satz.
Fünfter Satz.
Das ist hier erster. Okay, der zweite Satz ist ungefiltert. Punkt. Zweiter Satz, dritter, vierter. Es ist der geglückte Versuch, dem Thema Tod in all seiner Vielschichtigkeit eine höchst menschliche und persönliche Note zu geben, ohne die Möglichkeiten des Mediums außer Acht zu lassen.
Gut gewählt, würde ich sagen. Ja,
auf jeden Fall, das ist irgendwie.
Das trifft eigentlich die komplette. Jetzt haben wir das gelesen. Hat man eigentlich alles gelesen. Reicht eigentlich auch. Also, für 15,90 € könnt ihr auf wasd-magazin.de die 10. Ausgabe der WASD erwerben. Für 19,90 € bekommt ihr auch die Förderausgabe. Und wir werden uns hier daran mal laben und dann eine Rezension verfassen. Entweder wird es dann in textlicher Form oder ihr hört es dann im nächsten Podcast, wenn wir dann nochmal genauer drüber sprechen.
Und ihr findet sie natürlich auch am Kiosk eurer Wahl. Also ich glaube, es ist für die Leute von WASD besser wahrscheinlich, wenn es direkt über deren Seite geht. Ich weiß es nicht, aber ich würde es jetzt erwarten. Aber wenn ihr jetzt nicht übers Internet kaufen wollt, sondern vielleicht gibt es sie auch bei euch am Kiosk, dann könnt ihr natürlich auch dahin gehen.
Es gibt nicht viele Gründe, warum ich an einem Sonntag aufstehe und mich fertig mache. Doch der Pixel-Diskurs-Podcast gehört definitiv dazu. Ich muss ihn abonnieren und ihn runterladen. Dann höre ich ihn an und ich weiß, er ist sehr interessant. unterhaltsam. Yeah, yeah, yeah. Ich hab ihn abonniert, er kommt automatisch zu mir. Deshalb muss ich nicht mehr aufstehen. Baby, yeah, yeah.
Stefan,
ja?
Bevor wir gleich zum Thema der Woche kommen, habe ich eine Aufgabe für dich.
Eine Aufgabe.
Und zwar für die nächsten musikalischen Untermalungen. Der Podcast, nein, gibt es eine Challenge für dich. Und zwar haben wir mittlerweile sehr oft gehört, wie gut und brillant unser Podcast ist.
Sehr brillant.
Das ist ja auch ein Faktum in unserer postfaktischen Zeit. Und zwar ist für nächstes Mal deine Aufgabe, den Inhalt des Podcasts in wenigen Schlagwörtern in den Song einzubauen, wie das zum Beispiel heute gewesen wären, die PlayStation Experience und Schauspielerstreik.
Oder vielleicht das Thema der Woche dann damit anzukündigen.
Oder das Thema der Woche damit anzukündigen.
Das probiere ich nächstes
Mal. Aber auf jeden Fall, Stefan, weniger Werbung, mehr Inhalt. Make the podcast great again.
Oh Gott.
So, bevor wir jetzt Make the podcast long again machen, Alex.
Wir wollen über autobiografische Spiele sprechen.
Habe ich gehört.
Ich frage mich vor allem, was ist das, worüber wir da sprechen? Was macht autobiografische Spiele aus?
Naja, das, was man erstmal denken würde. Also einerseits ist es eben
autobiografisch.
Ich hab schon einen guten Ansatz. Ne? Ja, das Interessante ist eigentlich, in Spielen haben wir ja meistens irgendeine Form von Handlungsfreiheit. Danach definieren sich die meisten Spiele. Die sind natürlich irgendwie durch die Spielregeln abgegrenzt und durch den Raum, durch den wir uns bewegen können, unabhängig, was für eine Art das von Raum das ist. Und dann ist es natürlich interessant, gerade so ein Genre wie die Autobiografie, wie man sie auch jetzt von Literatur, vielleicht auch von Film kennt, da drin wiederzufinden, weil die ja meistens linear gestaltet sind. Und in Spielen kann man sich die Frage stellen, sind sie da auch noch linear und inwiefern dann? Oder inwiefern können wir vielleicht auch die Handlungen variieren lassen und damit kann es eigentlich gar nicht mehr autobiografisch sein, wer weiß.
Ja, inwiefern geht dieses Prinzip mit der Handlungsfreiheit denn zusammen mit einer linearen, in irgendeiner Form ja Lebensgeschichte oder ein Fragment einer Lebensgeschichte?
Naja, die einfachste Variante wäre natürlich einfach Beobachter zu sein. Also, soll ich direkt in die Beispiele einsteigen?
Wenn du magst, ja, wenn du magst, kannst du in die Beispiele einsteigen.
Zum Beispiel ist That Dragon Cancer. Möchtest du kurz eine Mini-Zusammenfassung davon geben?
Ich habe es nicht gespielt. Aber That Dragon Cancer, also wenn ich es richtig verstehe, du kannst mich ja unterbrechen, falls ich was Falsches sage, That Dragon Cancer handelt von einem Ehepaar, dessen Kind, ein junger Sohn, ein 3 Jahre alter Sohn oder sowas, ne? Das glaube ich. Oder es geht über mehrere Jahre, ne? Über mehrere Lebensabschnitte.
Und grob. Es wird nicht so genau ausgewiesen, tatsächlich.
Das Kind hat aber jedenfalls eine Krebserkrankung. Ein Hirntumor vielleicht? Weiß ich nicht genau. Was?
Das weiß ich auch nicht.
Aber es hat eine Krebserkrankung, das Kind.
Wie gesagt, das Spiel klärt viele Fakten gar nicht direkt, sondern gibt mehr Eindrücke. Ja. Stilisiert viel.
Hat eine Krebserkrankung und es wird definitiv sterben. Und die Eltern erzählen sozusagen diesen Prozess, ja, wie sie auch damit umgehen. Und das ist richtig.
Genau. Im Zentrum steht sozusagen der Sohn Joel Green.
Ja.
Und die Kerngedanken der beiden Eltern, wie sie halt diese Zeit durchstehen, der sie auch teilweise noch nicht sicher wissen, wann jetzt was passiert und ob er vielleicht auch wieder heilbar ist, bis es dann zu einem bestimmten Punkt im Spiel kommt, wo es dann klar wird, dass er es nicht ist. Wie sind wir dahin gekommen?
Wir wollten gerade sprechen über das, wie man den Imperativ der Handlungsfreiheit im Spiel zusammenbringt mit dem Anspruch, eine biografische Geschichte zu erzählen, eine autobiografische Geschichte.
Genau, ein einfaches Beispiel ist in dem Fall der Dragon Cancer. Jetzt haben wir die Grundgeschichte schon mal da. Da spielt man eigentlich tatsächlich zur meisten Zeit einfach einen Beobachter oder eine Beobachterin, also eine unbekannte Person, in dessen Rolle und deren Rolle man schlüpft und sich einfach umschauen kann und bestimmte Fragmente aus der Lebensgeschichte der drei Hauptfiguren in dem Fall, also der Sohn als auch die beiden Eltern, einfach durchlesen kann, abspielen lassen kann und von außen beobachtet, nicht von innen. Das heißt, da ist die Handlungsfreiheit erstmal kein Problem, weil man praktisch alles in einem digitalen Raum vor sich hat. Man kann damit interagieren, man kann es abrufen, aber man kann nicht selbst darin eingreifen.
Man erkundet sozusagen nur die Geschichte, die vorhanden ist.
Genau. Mhm. Und die andere Seite wäre dann ein Spiel wie Memoir und Code, das einen tatsächlich auch Einfluss auf die geschichtlichen Ereignisse nehmen lässt, auf die Lebensgeschichte der Figur,
was
die
eigentlich porträtiert wird.
Das ist ein Spieleprojekt, ich glaube, benannt tatsächlich als Autobiographical Game Album von Alex Camilleri, den ich mit Sicherheit falsch ausspreche, der einfach verschiedene Sequenzen genommen hat, fast wie ein Musikalbum gedacht, mit unterschiedlicher Musik hinterlegt und darin verschiedene Passagen aus seinem Leben dargestellt hat und interaktiv gemacht hat. Und die kann man nachspielen, beziehungsweise da man nicht weiß, welcher Weg so genau der richtige ist, kann man auch ein bisschen davon abweichen. Was in dem Fall aber gar nicht direkt schadet, weil er auch nicht sagt, am 22. Juli 1997 bin ich Fahrrad gefahren oder so, sondern eher einfach Sequenzen setzt, indem man zum Beispiel mal Fahrrad fährt, an der Kasse bezahlt und so weiter und so fort. Und dadurch gar nicht so eine klare Ausweisung hat, wann das passiert oder was passiert, sondern man eher denken kann, selbst das, was in der Handlungsfreiheit noch vorhanden ist, was du an verschiedenen Handlungen ausführen kannst, gehört alles zum Teil zu seiner Lebensgeschichte. Also zu der Art von Identität, die er sich dadurch natürlich auch konstruiert.
Kommen wir da nicht auch in diesen Bereich, wo wir uns fragen müssen, inwiefern eine autobiografische Erzählung diese eine lineare Geschichte, so ist es passiert, ist und ob nicht möglicherweise Alternativen, ja, auch mit dazugehören, Überlegungen, was wäre, wenn?
Auf jeden Fall, also das wäre ja praktisch ein Beispiel dafür. Also wir können nicht genau sagen, ob in Memoir und Code alle alternativen Pfade tatsächlich Dinge sind, die passiert sind. Aber es sind zum Beispiel auch Möglichkeiten dessen, was er sich vielleicht vorgestellt hat. Man darf natürlich bei alledem auch nicht ganz vergessen, dass Autobiografien nicht fertige Dokumente sind, die man für wahr halten muss oder kann, sondern immer auch Erzählungen. Also man erzählt eine Lebensgeschichte, konstruiert sich dabei die eigenen Erinnerungen wieder. Wir wissen, Erinnerungen sind natürlich auch nicht immer starr und fest. Erinnerungen können sich sogar verändern. Genauso wie die eigene Identität. Und entsprechend können natürlich auch Videospiele autobiografische Inhalte versuchen, in sich aufzunehmen und vielleicht auch in eine neue Form zu bringen.
Und vielleicht auch dabei das Selbst und die Form des Erinnerns gleichermaßen mit zu verändern. Ja? Also die eigene Geschichte nicht so als statisch zu begreifen.
Genau.
Das finde ich eigentlich sehr spannend. Hast du schon mal Erfahrung gemacht, Tobi, mit autobiografischen Spielen? Papio möglicherweise?
Papio nicht. Nee, aber ich weiß, dass es das gibt. Aber wir haben ja vorhin über den Coming-Out-Simulator in der Pause gesprochen. Mhm. Den habe ich gespielt.
Der ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für das, was du gerade eben meintest. Also der bietet ja sozusagen die Lebensgeschichte der Figur, die gerade erzählt, an. Dann auch in einem Dialog ja irgendwie mitgeteilt. So wird es ja suggeriert. Und dann gibt es vor allem am Ende, aber auch zwischendurch immer wieder Möglichkeiten, konkret Sachen nachzufragen. Und die Geschichte verändert sich teilweise auch danach, was man als Auswahlantworten nimmt. Und am Ende wird das sogar ja reflexiv nochmal in Betrachtung genommen. Du hast das eben so schön ausgedrückt, Stefan. Hast du es noch im Kopf?
Du meinst, dass das selbst um die alternativen Möglichkeiten der vergangenen Erzählung bereichert wird?
Genau, weil Nicky Case in dem Fall beim Coming-Out-Simulator ja am Ende auch drei Abschlüsse der Geschichte sozusagen vorschlägt und man kann auswählen, welche man haben möchte. Die tatsächlich passierte, die dann seiner Meinung nach die unspektakulärste ist, die ein paar Halbwahrheiten enthält oder die komplett erfunden ist, aber dafür auch die coolste sozusagen, der coolste Abschluss ist. Und er sagt aber ja auch in der Einleitung, dass alle Varianten dessen, was man auswählt, trotzdem ein Teil seiner Identität sind und das widerspiegeln, wie er handeln, also zu der Zeit gehandelt hätte oder was er getan hätte und was diese Dinge sind, die ihm durch den Kopf gegangen sind. Und genau da ist ja das Erkunden des Möglichen sozusagen noch mit drin.
Ja, und da müssen wir uns eigentlich auch, also klar, ich habe mich auch gefragt, ich habe dann auch darüber nachgedacht, ich habe deine Bachelorarbeit, die du darüber geschrieben hast, ja schon vor einer Weile gelesen. Und habe mich dann, klar, fragt man sich erstmal, wie kann das sein, wie passt das zusammen? Spiele, eine autobiografische Erzählung. Ich kann doch eigentlich meine Lebensgeschichte oder einen Teil meiner Lebensgeschichte viel besser in einem Buch erzählen, wo ich genau weiß, wann erfährt der Leser was und wie, ja, aus welcher Perspektive. Ich kann am besten erzählen, was ist meine Sicht auf die Dinge. Aber ich finde es dann gerade spannend, diese Fragen, was wäre gewesen, wenn, gehören ja auch zu dem, was mir durch den Kopf geht. Gehören auch zu dem, was ich jetzt als mein Selbst begreife. Das Wissen, um was alternativ hätte passieren können.
Genau.
Aber sind das Momente des, das sind ja Momente des nicht, würdest du das als Momente des nicht autobiografischen verstehen, diese Alternativen, oder gehört das zum autobiografischen dazu?
In Anlehnung daran, dass das Autobiografische generell ja auch durchaus ein Genre der Fiktion mitunter sein kann. Und damit meine ich jetzt nicht sozusagen eine komplett ausgedachte, vermeintlich autobiografische Geschichte, weil zum Beispiel in Beyond Two Souls verfolgen wir ja auch in Retrospektive in einzelnen Fragmenten die Geschichte von der Protagonistin.
Oh, Jodie.
Alle mit J so, irgendwie.
Ja. Irgendwie sowas, ja.
Genau. Und das ist ja auch, also es wäre eine Autobiografie, wenn es tatsächlich den dokumentarischen Ansprüchen genügen würde, was es aber nicht tut, weil es ja ausgewiesene, ausgedachte Geschichte ist. Trotzdem erzählt sie ihre eigene Lebensgeschichte. Aber da, das würde man jetzt nicht dazu zählen. Aber umso mehr kann man sich darauf stützen, wenn man sagt, natürlich gehört auch das Erkunden des Möglichen noch mit zum Autobiografischen, denn es gibt, wie gesagt, keine komplett non-fiktionale autobiografische Geschichte. Es wird immer irgendwo ausgeschmückt, es wird immer irgendwo idealisiert und vor allem wird immer am Ende das Subjekt, das gerade existiert, hingestellt und es als prädeterminiert angenommen dadurch. Also man schaut zurück in Retrospektive, was habe ich in meinem Leben gemacht, was mich zu diesem Punkt geführt hat. Und allein das zeigt ja schon, dass es irgendwo Ausschmückungen geben muss, weil nicht alles immer eine gerade Linie ist sozusagen. Nicht alles immer kausal begründbar ist, aber vieles dann plötzlich kausal begründbar wird, wenn man in Retrospektive darauf schaut. Oder erscheint zumindest.
Ja, und in Papuio kommt ja noch dazu, dass diese, also Papuio von Fanda Caballero, ich spreche den Namen auch garantiert falsch aus, das gehört jetzt zum Prinzip des Podcasts.
Zur Regel.
Und der hat ja erzählt die Geschichte vom Alkoholismus seines Vaters und wie das ihn betroffen hat. Ja? Und das aber in einer abstrahierten Form, in dem es um ein Monster geht, das Frösche frisst und dann irgendwie eigentlich immer ein sehr zutraulicher, verlässlicher Begleiter ist, den man auch benötigt, um in den Leveln weiterzukommen. Aber dann, wenn Monster eben so solche Frösche, die da rumspringen, die man auch manchmal befreien muss, um weiterzukommen, auf ist zu so einem Rage-Monster wird, also Flammen schlägt und auf alles Mögliche losgeht, auch auf den Protagonisten. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ist ja auch nicht so.
Keine Ahnung. Ja. Ja. So alle Namen müssen falsch ausgesprochen werden.
Aber stimmt, Q-U-I-C-O, glaube ich, ne?
Quico oder irgendwie sowas, ja.
Ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher.
Ich bin mir jetzt nicht
ganz Niemand sicher. Niemand ist sicher.
Aber da
ist völlig unsicher.
Da hat man ja auch genau das, dass nämlich nicht eine autobiografische Erfahrung, das ist jetzt keine komplette Lebensgeschichte, aber ein signifikanter Teil von dem, was ihn selbst ausmacht. Ansonsten hätte er auch nicht dieses Bedürfnis zu erzählen. In so einer ganz metaphorischen Form erzählt wird, wo man auch sagen würde, das ist jetzt nicht die Behauptung, genau so ist es gewesen, sondern wir haben hier eine abstrahierte Erzählung, ja, die eigentlich nicht, man hätte das ja auch anders machen können. Es gibt ja auch Hinweise darauf am Anfang, wo der Protagonist sich in so einem Schrank versteckt und so, ja, man hätte das auch in einer solchen Form weiterführen können, stattdessen geht es in dieser fantastischen, abstrakten Welt, ja, so eine Parabel.
Ja, ist ja auch die Frage, ob die Wirkung der Geschichte davon abhängig ist, ob sie wahr ist oder falsch. Oder gibt es überhaupt ein wahr oder falsch? Ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit über transformative Bildung, wo es ja auch quasi um Geschichten geht, die erzählt werden. Ist ja an der Stelle dann vielleicht auch in der Nähe davon. Und dann gab es zum Beispiel auch ein Zitat, dass die Frage danach, ob die Geschichte, die erzählt wird, die sich Leute auch selber erzählen, ob die wahr ist oder nicht wahr, von der Wirkung unabhängig ist.
Gerade wenn wir dabei sind, können wir vielleicht auch auf andere Beispiele, die es noch gibt, gucken. Also ich habe ja in verschiedene Richtungen versucht zu schauen und jetzt Beispiele, ich nenne einfach mal ein paar hintereinander, weil dann steigt die Chance, dass es jemandem bekannt vorkommt, der gerade zuhört.
Was hast du denn so im Gepäck?
Zum Beispiel Dysphoria.
Dysphoria.
Ja, das ist ein Browser-Game von Anna Entropy, in der es um die...
Bitte?
Um ihre Hormonersatztherapie geht und um die Erfahrungen damit,
ja,
sozusagen.
Aber auch in ganz abstrakter Form, ne?
Genau, darauf komme ich sofort.
Okay.
Aber ich nenne jetzt einfach mal alle ganz kurz, einfach nur, damit wir das haben.
Ja.
Dann haben wir Actual Sunlight. Ist das eigentlich nur für die PS Vita oder?
Oh, das habe ich noch nicht gespielt.
Aber dann darf ich nichts sagen.
Ich habe es schon runtergeladen. Ich wollte es unbedingt spielen. Das ist ganz kurz, ne?
Es ist nicht sonderlich lang und es ist so ein RPG-Maker-Ding.
Es geht um Depressionen.
Ja, und also das kann ich sagen, ohne dass es jetzt für dich ein Spoiler wird, weil ich will dich jetzt auch nicht spoilen. Sozusagen wird ein Teil der Lebensgeschichte des Entwicklers darin ja verarbeitet, aber über ein Pseudonym zum Beispiel. Und da haben wir ja schon diesen ersten Schritt. Also er benennt sich nicht selbst als, ich weiß nicht, wie er heißt, nicht mehr. Ich glaube O'Neill mit Nachnamen.
Du kannst irgendwas sagen, weil eh alle Namen falsch ausgesprochen werden.
Er benutzt auf jeden Fall für seine Figur das Pseudonym Evan Winter, aber sagt trotzdem klar, das ist sozusagen meine Lebensgeschichte hier. Und da hat man ja schon so eine Vermischung, die klar macht, wir können ja jetzt diesem, also der Erzählung in diesem Spiel nicht komplett entsagen, dass sie autobiografisch ist, weil er hat ganz klar und deutlich gesagt, dass sie das ist und damit jetzt nicht gespielt, sondern er nimmt das auch sehr ernst. Aber gleichzeitig benutzt er halt von vornherein ein Pseudonym. Und genau aufgrund solcher Fälle müssen wir prinzipiell annehmen, dass es Überschneidungsfälle gibt. Ja,
kriegt man was in den Müll. Aber das sind so paratextuelle Hinweise, die ja auch wichtig sind. Ne? Du kannst natürlich auch über Paratexte darauf schließen, wie man einen Text lesen kann und kannst dann sagen, okay, der Autor behauptet, es ist autobiografisch, also können wir erstmal davon ausgehen.
So ist es ja auch bei Papuillo. Ja. Also Papuillo sagt im Spiel ja nirgends, das ist meine Geschichte gerade, sondern das sagen die nur über ihre Webseite, über die Bewerbung, soweit ich weiß.
Richtig.
Genau. Dann von Nina Freeman, das Spiel Cybele.
Das habe ich auch aufgeschrieben, ja.
Das ist das Eintauchen in, wie sagt man, eigentlich in die Desktop- und Spielewelt von Nina Freeman selbst, wo man sich dann auch durch ihren virtuellen Desktop wühlen darf, nach Bildern und Texten von ihr schauen darf und zwischendurch halt ein fiktives Online-Spiel spielt und dabei baut sich eine kleine Romanze auf, die dann am Ende wieder zerbricht. Und dann gibt es halt noch so Grenzfälle, die man vielleicht auch nochmal fairerweise erwähnen darf, wie zum Beispiel The Beginner's Guide. Das ist tatsächlich was, das... Kennst du das, Tobi? Weil ich leider auch
Tobi nicht. Tobi den Kopf als Kommentar. Nein, ich such grad ein Zitat.
Weil leider kenne ich es auch nicht gut genug. Ich habe selbst auch noch nicht gespielt. Ich habe nur viel darüber gehört, dass scheinbar damit gespielt wird, ob die Erzählung, die da drin stattfindet, jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Aber sie natürlich auch in so einer Ich-Perspektive passiert. Und es geht viel um Spieleentwicklung auch und um die Umstände, in die sich eine Person befindet, die versucht, ein Spiel zu entwickeln und dergleichen. Aber das wissen jetzt bestimmt ganz viele Leute, die das hören, viel besser und denken sich, was erzählt der denn für einen Mist?
Dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben und das ergänzen vielleicht, die Perspektive auf The Beginner's Guide.
Ja. Nee, und also da hören tatsächlich meine Beispiele auch schon wieder fast auf. Ich habe auch ausschließlich Beispiele ab 2012 gefunden, weil das auch eher so ein Randgenre zu sein scheint. Und aber was diese alle sozusagen gemeinsam haben und was auch das Ergebnis meiner Arbeit dann eben war, ist, dass sie anstatt auf Fakten zu setzen, wie das ganz oft auch in autobiografischen Erzählungen so ist, also das kann ja auch über sowas in der Art wie Tagebucheinträge sein, dann wenn es um Literatur geht oder einfach eine Nacherzählung, an dem und dem Tag bin ich dann rübergegangen zu meiner Nachbarin und so weiter und so fort, also meistens recht klar datiert, was und wo passiert ist. Und beim Spiel fällt sehr oft auf, dass genau das Gegenteil passiert. Also Fakten werden kaum eingesetzt und kaum gegeben. Es gibt kleine Überschriften, Zwischentitel, die einfach nur irgendwie evozierende Worte zeigen sozusagen oder kurze Satzteile oder Begriffe. Und danach spielt man einen Abschnitt, in dem man einfach nur verschiedene Sachen hört, sieht und irgendwas interagieren kann mit irgendwas. Und es ist alles irgendwie auf Eindrücklichkeit ausgelegt. Und das haben alle diese Beispiele gemeinsam, auch weil sie tatsächlich eine sehr starke Stilisierung vorgenommen haben. Also keines dieser Beispiele versucht sich an Live-Action, wie man so schön sagt beim Film.
Also Fotorealismus, ne?
Außer Cybele tatsächlich, zwischendurch.
Ja.
Da gibt es tatsächlich einen Spieler, wo Nina Freeman also auch aus der heutigen Perspektive tatsächlich ist, nicht als Jugendliche, wie sie sich in dem Spiel darstellt. Also man sieht auch einen kleinen Bruch dann sozusagen mit der Erzählung. Aber abgesehen davon gibt es tatsächlich kaum irgendwas, höchstens ganz am Ende, zum Beispiel wie bei That Dragon Cancer, dass halt der junge Joel auch nochmal als Bild gezeigt wird.
Entschuldigung, darf ich dazu noch kurz was sagen?
Ja.
Das ist nämlich auch sowas, das ist ein ähnliches Phänomen, ich habe mal über Waltz with Bashir geschrieben, ich habe mich damit ganz viel beschäftigt. Da ist es ja auch so, dass die Erzählung ganz stark stilisiert ist. Der ganze Film ist stilisiert und dann am Ende sieht man aber die tatsächlichen Bilder, wie dieses Massaker in diesen, was war das, in so Flüchtlingslagern, glaube ich, ne? In Libyen
Sabra
oder was
und
war.
Shatila oder so?
Genau, ja. Ja, Sabra und Shatila, ja.
Was, Sabra? Ich will nicht.
Sabra, was du das?
Ja, das habe ich gesagt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es so heißt.
Ich glaube, Namen sind Schall und Rauch. Also die, so zwei so Flüchtlingslager in weiß nicht mehr genau, ob das jetzt Libyen war, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Keine Ahnung, ist jetzt in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall werden dort diese tatsächlichen Bilder gezeigt und damit wird rückwirkend für den ganzen Film attestiert, das hat eigentlich alles auch gestimmt, ja, mehr oder weniger. Und hat dann so eine schockartige Wirkung, weil dir schlagartig klar wird, diese ganzen Dinge, die passiert sind, das ist alles in der Realität verortet. Das ist jetzt keine ausgedachte Fiktion. So ähnlich wie dann dadurch das Zeigen des Bildes von Joel, heißt er, ne? Nicht wahr? Rückwirkend sozusagen diesem eigentlich ja Gesicht, dieser gesichtslosen Figur, die der Sohn, die den Sohn repräsentiert, diese Menschlichkeit gegeben wird, diese Authentizität.
Ja. Das hast du ja bei, also im Comic-Bereich, bei Art Spiegelmans Maus hast du das ja auch. Da hast Richtig. Du ja auch innerhalb von dem Buch, also von der Graphic Novel, von dem Comic, dann irgendwann die Selbstreflexion, warum diese Mäuse, wo dann der Sohn quasi mit seinem Vater in dem Comic über die Produktion des Comics, die Gestaltung des Comics reflektiert. Was ich aber noch als Frage gehabt hätte, weil du also die Fakten quasi angesprochen hast, aber geht es nicht auch insgesamt bei Autobiografien um den Kontext? Also ich habe mich halt gefragt, so Life is Strange zum Beispiel ist ja jetzt keine, das ist ja komplett fiktiv, ist ja auch paranormal und so weiter, ist ja fern von jeglicher Realität, ob es da nicht eher um die Selbstreflexion geht. Also welche Rolle spielt die Selbstreflexion in der Autobiografie? Weil es ist ja immer so rückschauend.
Meinst du jetzt ganz allgemein, wenn man es jetzt eine Gattung oder Genre nennen möchte oder jetzt bei Spielen?
Ich meine schon bei Spielen. Welche Rolle spielt das Selbstreflektieren im autobiografischen Videospiel?
Das wäre eine gute Frage für die Masterarbeit, ne?
Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich dir darauf jetzt eine sehr zufriedenstellende Antwort geben kann, weil das so ein Randthema war, mit dem ich mich beschäftigt habe, dass ich auch am Ende eher offen gelassen habe für weitere Diskussionen. Vielleicht weitere Diskussionen hier.
Hier zum Beispiel.
Was aber auffällig ist, ist, ich habe eine Herleitung benutzt, die sich sehr stark eben auf der Konstruktion von Erinnerungen, der Konstruktion von Identität aufbaut, sozusagen. Und dabei ist schon auffällig, dass wenn Spiele vermehrt erstens eine starke Stilisierung vornehmen und sich nicht an einem sehr realen Bild sozusagen orientieren für den Großteil des Spiels und gleichzeitig auch weitgehend nicht Fakten präsentieren, sondern eher Eindrücke, dann scheint es mir so, als wäre dem Medium der Spiele zumindest naheliegend, nicht zwingend eingeschrieben, aber zumindest naheliegend, dass Autobiografien darin eher eine Tendenz haben, tatsächlich auch auf diese Gemachtheit von Erinnerungen und von Identität hinzuweisen dadurch.
Den Gedanken hatte ich auch, ja. Also gerade, als wir schon über die Beispiele gesprochen haben, dass vielleicht auch, es ist ja immer so, dass jedes Medium ermöglicht andere Formen der Erzählung und der Darstellung von Erzählungen. Und jetzt ist es so, dass natürlich sowas wie so ein Buch, was irgendwie auch, dem man so einen hohen Authentizitätsgrad auch immer zuschreibt, ja, das ist dann alles so, das ist alles linear, alles ist halt irgendwie festgeschrieben, in jetzt bildsprachlichen Stein gemeißelt. Und bei Spielen ist es halt ein bisschen anders. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Eigenschaften wie die Flexibilität der retrospektiven Betrachtung seines Lebens, also das Einbeziehen von Alternativen und dieses Nachempfinden, auch das Verstehen oder das Verständnis dafür, dass eine Identität, ein Leben nicht einfach so da ist, sondern aus unterschiedlichen Perspektiven sich zusammensetzt, die Erzählungen sich auch in der Rückschau noch ändern können, die Erinnerungen sich ändern können, dass das vielleicht was ist, was das Videospiel besonders gut erzählen kann. Bin ich dir in die Parade gefahren?
Nee, aber also ich würde dazu ergänzen, weil du gerade das Stichwort Identität gebracht hast. Und zwar wird zum Beispiel von Guy Widdershoven Identität gefasst als Unity of a person's life as it experienced and articulated. Also als es erfahren und erzählt wird. Das Problem bei dieser Definition ist, dass die Erfahrung und das Erzählen so getrennt voneinander erzählt wird. Aber das Spannendere daran ist, dass die Erzählung zum Beispiel die Erfahrung in einen diskordanten Zusammenhang bringt, also um es zu erklären. Also du meintest ja schon irgendwie, es wird nicht geschrieben, am 22.11. bin ich zum Fahrrad, mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren oder so, sondern es werden ja Elemente weggelassen. Man erzählt nicht irgendwie, ich habe mir dann die Schuhe gebunden und so weiter, und man reiht nicht einfach nur Daten aneinander, sondern es gibt ja eine Erzählung, die dann auch in der Rückschau eventuell bewertet wird oder nochmal ausgeschmückt wird mit, da habe ich damals erfahren, dass mein Vater sterben wird, zum Beispiel oder so. Also wo ja auch quasi Ereignisse, die später kommen, noch bereits erwähnt werden.
Aber ich möchte hier auch, dass das Potenzial von Spielen nicht überschätzt wissen, weil es ja auch so ist, dass in einer Autobiografie, in einer geschriebenen Autobiografie, es auch ganz unterschiedliche Spielformen der Darstellung von Identität gibt. Und ja, es auch durchaus autobiografische Erzählungen gibt, die multiperspektivisch sind oder die mit alternativen Handlungssträngen operieren. Nur, dass man keine Person hat, die das aktiv erkundet, sondern es wird sozusagen dann trotzdem in einem Buch als linearer Text präsentiert. Aber
den kann ich ja auch im weitesten Sinne aktiv erkunden.
In einem Buch?
Ja.
Wie denn?
Na, ich lese den. Ja, es ist dann linear, wobei es kommt auch darauf an, wie das Buch geschrieben ist. Also wenn ich ein Buch habe, was aus einzelnen Texten besteht, kann ich quasi auch in dem Tagebuch von jemandem hin und her blättern und so weiter. Das kommt auf die Struktur des Buches an.
Sowas gibt's auch, aber natürlich ist keine Interaktivität in dem Sinne möglich.
Ja, du kannst dann nicht
mit
dem Blumentopf in der Geschichte, kannst ihn nicht hochheben und durch die Gegend schieben.
Aber vielleicht ist genau an dem Punkt ist auch interessant zu sehen, wenn man jetzt genau auf die andere Seite guckt, also wieder auf digitale Spiele. Ich habe jetzt viele, viele Beispiele gefunden, und das sind alle, die ich gefunden habe, die eben eher auf dieser Seite der Eindrücklichkeit zu verordnen sind. Also weniger in Richtung klarer Fakten in den meisten Fällen. Aber natürlich könnte jetzt auch ein Spiel sagen, ich blende dir jetzt jedes Mal, wenn ein neuer Tag beginnt, unten den Tag ein. Du hast permanent eine Uhrzeit oben laufen. Du musst alltägliche Aufgaben machen oder Sachen, die halt jetzt ausgewählt sind, aber du hast nur eine bestimmte Reihenfolge, in der du es machen kannst. Also genau da würde sich ja zum Beispiel wieder eine vergleichsweise lineare Erzählung trotzdem generieren, auch wenn wir uns nicht komplett handlungsfreien, aber trotzdem von der Tendenz her ein bisschen handlungsfreien Raum des Spiels befinden. Dass es diese Beispiele nicht so weit gibt, ich habe zumindest, wie gesagt, keine gefunden, suggeriert halt, dass irgendwie diese Form des digitalen Spiels nahelegt, dass Leute versuchen, was anderes auszuprobieren. Also versuchen, die Spezifika des digitalen Spiels zu nutzen, um damit anders eine Geschichte zu erzählen, als es vielleicht bei ganz klassischen Autobiografien zum Beispiel der Fall wäre. Und natürlich kann genau auf der anderen Seite, würde ich dir auch zustimmen.
Wem jetzt?
Ich glaube, Tobi.
Mir.
Ich glaube, du hast es eben gesagt.
Ja.
Dass eben auch Literatur natürlich versuchen kann, reflexiv zu sein.
Ich muss mich an einer Stelle revidieren und habe noch einen zweiten Gedanken dazu. Ich habe nämlich behauptet, diskordante Elemente, also in einen diskordanten Zusammenhang gebracht. Es sind erst diskordante Elemente, also die irgendwie frei rumliegen, und dann wird sie von der Person, die die Erzählung hat, wird sie in einen Konkordanten, also in eine Reihenfolge gebracht. Was aber, glaube ich, beim Spiel interessant wäre, ist, wenn im Buch die Erzählung ja schon geschrieben ist, wäre vielleicht beim Spiel spannend, dann die Erzählungen, die einzelnen, das dem Spieler zu überlassen, dass ich die einzelnen Elemente, die in der Geschichte erzählen wird, selber in einen Erzählungszusammenhang bringen muss. Wenn ich zum Beispiel in einem Walking Simulator von A nach B laufe und die einzelnen Elemente auch tatsächlich erstmal nicht aufgereiht kennenlerne, wie ich das zum Beispiel in einem Buch vielleicht habe.
Ich glaube, vielleicht können wir da auch nochmal diese Unterscheidung zwischen Interaktivität und Agency, die hatte ich dir, glaube ich, mal geschrieben, ne? Meine Idee dieser Unterscheidung.
Ich glaube, Alex. Ja.
Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das in den Game Studies, ob das auf eine große Resonanz trifft, diese Art und Weise, das zu unterscheiden. Aber meine Idee wäre zu sagen, interaktiv ist jedes Spiel grundsätzlich. Ansonsten ist es kein Spiel. Und das bedeutet also, dass es irgendeine Form von Handlungsmöglichkeit gibt. Die kann auch nur darin bestehen, wie zum Beispiel bei einer Visual Novel, den Text weiterzuklicken. Dann ist es schon interaktiv. Also das wäre sozusagen eine Interaktivität. Und dann gibt es aber noch die nächste Stufe, dessen wäre sozusagen Agency, wo man also eine tatsächliche Handlungsmacht hat, ja? Also einen Handlungseinfluss nehmen kann auf die Erzählung. Und da könnten wir dann, wenn wir uns die Beispiele anschauen, unterscheiden zwischen Titeln, bei denen es so ist, dass man eigentlich nur, ich sag mal, ludologische Herausforderungen überwindet und so der Erzählung lang. Ich glaube, bei
Was ist ludologisch?
Spielerisch?
Okay, danke.
Bei Actual Sunlight ist es, glaube ich, so, dass man nicht viel irgendwie jetzt Freiraum oder sowas hat, sondern man... Ist es so? Ja, man erkundet einfach nur die Geschichte. Man erfährt die Geschichte so ähnlich wie in einer Visual Novel mit ein kleines bisschen rumlaufen und Sachen anschauen, ne?
Genau.
Und das wäre dann sozusagen eine Form von Interaktivität, wohingegen sowas wie bei dem Coming-Out-Simulator, wo du tatsächliche Handlungsalternativen hast, unterschiedliche Dinge auswählen kannst, die auch die Erzählung retrospektive ändern, oder also im Spiel dann nicht retrospektiv, sondern dann gegenwärtig, aber die autobiografische Erzählung sozusagen ändern oder ins, stärker ins Fiktionale verschieben, das wäre dann Agency. Und dann haben Spiele eben die Möglichkeit, diese Agency anzubieten. Und die kann kein anderes Medium anbieten.
Und die Frage ist auch nochmal, vielleicht würde ich auch nochmal an den Punkt ansetzen. Kenneth und Mary Gergen beschreiben eine wohlgeformte Erzählung als etwas, was einen sinnstiftenden Endpunkt besitzt, ausgewählte Ereignisse mit Relevanz konzentriert, sequenziell geordnet, Obacht, kausal miteinander verbindet und Anfang und Ende der Ereignisse markiert.
Das ist ja albern.
Und schon hat Memoirencode gegen alles verstoßen.
Ja, und ja, David genau, Lynch
ja,
auch.
Ja, aber das ist ja das Spannende. Ist es dann eine Erzählung?
Ist ja, klar, es ist eine Erzählung. Was sagt ihr? Wie nennen die es? Wohlgeordnete Erzählung?
Wohlgeformt wie in der Logik.
Wohlgeformt. Eine wohlgeformte Erzählung.
Das heißt ja nur genauso wie in der Logik, dass es alle Bestandteile besitzt, die es hat, um im weitesten Sinne kann man sagen, grammatikalisch richtig ist. Also es entspricht der Grammatik. Ja, aber das ist ja, deswegen bringe ich das hier mit rein.
Da würde ich ja nicht zustimmen.
Genau, würde ich ja auch nicht. Beim Spiel würde ich dabei nicht zustimmen. Bei einer Erzählung, wenn mir jemand, also wenn ich Zeitzeugengeschichten zum Beispiel habe und sage, jetzt erzählen Sie doch mal bitte von Ihrer Geschichte als junges Mädchen im, keine Ahnung, Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, was auch immer. Irgendwas, wo man Zeitzeugen für braucht. Da ist es ja dann wahrscheinlich tatsächlich so, dass es dieser Erzählungsdefinition entspricht. Aber bei den autobiografischen Spielen ist das ja vielleicht nicht so. Was sagt unser Experte? Was braucht eine Autobiografie?
Darf ich noch eine Sache dazu fügen, einen Gedanken?
Ja, wohlgeformt zu sein.
Jetzt wird es noch komplizierter.
Ganz viele Sachen auf einmal.
Ich wollte nur sagen, also ich habe jetzt immer so enthusiastisch davon gesprochen, von diesem Erkunden alternativer Möglichkeiten der eigenen Lebensbiografie. Aber da hast du mich jetzt nämlich dann drauf gebracht mit den Zeitzeugen. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen die Faktizität der Erzählung absolut notwendig ist und in der man, dann möchte ich ja nicht, dann kommt es mir ja nicht darauf an, dass irgendeine Person mir so eine mysteriöse Parabel erzählt, in der ich dann nachempfinden kann, wie es gewesen sein soll, dann kommt es wirklich darauf an, was ist wann genau passiert.
Vielleicht habe ich dazu ein ganz gutes Beispiel. Wenn dabei jetzt die jeweiligen Fragen nicht ganz beantwortet werden, macht mich nochmal darauf aufmerksam, aber das kommt mir gerade gut in den Kopf.
Das sind auch, ich habe gar keine Fragen gestellt.
Oder ist es so ein,
ich habe nur rumgerammt.
So ein Mischmasch.
Bist mir in Parade gefahren.
Aber ich würde vielleicht nochmal zurück wollen auf das Beispiel Memoir und Code. Das besteht ja tatsächlich aus, also ich kann noch mal kurz als Disclaimer dazu sagen, das ist inzwischen auch tatsächlich weitgehender veröffentlicht, sogar auf Steam unter dem Titel Memoir und Code Reissued. Auf diese Version beziehe ich mich nicht tatsächlich, weil ich sie noch nicht gespielt habe. Der Unterschied ist ein Jahr Entwicklungszeit. Auf jeden Fall in Memoir und Code ist es so, dass man ja einzelne Sequenzen hat, die auch teilweise echt nicht lang sind, in denen verschiedene Arten der Interaktion getätigt werden können. Das gibt dann die jeweilige Szene vorweg. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, in der geht es darum, dass sich zwei Hände, in der einen Hand eine Nadel mit dem Nadelöhr und in der anderen Hand ein Faden sich befinden und man hinkriegen muss, bei sehr zitternden Händen die beiden zusammenzuführen. Das macht man dreimal hintereinander. Es wird jedes Mal ein bisschen schwerer, weil das Nadelöhr immer kleiner wird. Und das war die Sequenz. Da ist keinerlei faktische Verortung, worum es da jetzt genau ging. Wir sehen einfach nur irgendetwas, was angeblich, und so wurde es ja eingeleitet, mit dem Leben des Entwicklers zu tun hat. Und den Rest können wir uns daraus letztendlich selbst spinnen. Dann ist natürlich die Frage, inwiefern ist das jetzt Autobiografie? Nur, also klar, wir wissen durch die Einführung, dass das irgendwie das Leben des Entwicklers repräsentiert. Aber das war es eigentlich. In dieser Szene wird uns nicht wirklich mehr darüber gesagt. Was jetzt aber interessant ist, ist, also die anderen Szenen sind recht ähnlich aufgebaut. Sie sind sehr eindrücklich. Sie geben irgendwelche Ausschnitte, die jetzt nicht weiter genau verortet werden. Was aber interessant ist, ist, dass dieses Spiel eine ganze Metagame-Komponente hat. Das heißt, man wird am Ende, wenn man alle Sequenzen durchgespielt hat, darauf hingewiesen, dass man im Spieldateienordner eine Datei finden und öffnen soll. Und es hat keine ganz klare Anleitung, sondern nur Hinweise. Und wenn man diesen folgt, dann findet man eben eine Nachricht, die man decoden kann, und einen Decoder-Schlüssel, wenn man die richtig findet und alle Sequenzen korrekt durchgespielt hat. Und damit kann man über ein beiliegendes Programm, das sich geschickterweise Memoir Decode nennt, diese Nachricht entschlüsseln. Und interessant daran ist, diese Nachricht ist sozusagen eine Art persönlicher Brief an den Spieler, die Spielerin, in dem der Entwickler sozusagen verschiedene Sequenzen erklärt, was die jetzt eigentlich zu bedeuten haben. Und selbst bei der Promo, also selbst auf der offiziellen Seite des Spiels, steht, dass das Spiel eine wirklich auch wichtige Metagame-Komponente hat, die sozusagen eine Art, Zitat, tiefergehende Unterhaltung, aber auf Englisch, mit ihm erlaubt. Und dass er darauf so einen Fokus legt, ist eigentlich ein schönes Indiz dafür, was jetzt eigentlich Spiele seiner Meinung nach, und wir bleiben erstmal bei seiner Meinung nach, leisten können für den autobiografischen Aspekt und was dann aber wieder Text leistet. Nämlich, dass Spiele sozusagen für die Eindrücklichkeit und die Prozesshaftigkeit von bestimmten Momenten, um die aufzuzeigen, besonders gut geeignet sind, während gleichzeitig der Text besonders gut geeignet scheint, um alles faktisch rückzubinden und nochmal klarzumachen, welcher Kontext das jetzt eigentlich war. Hat das irgendwie in die Fragen gepasst, die Frage?
Ja, und da haben gut. Wir auch, das ist auch genau das, was wir schon jetzt hatten mit Waltz with Bashir, mit Joel, am Ende von That Dragon Cancer, mit dieser Aufklärung, das ist alles tatsächlich passiert. Und hier ist mein Brief und ich erkläre euch quasi, ja, das ist tatsächlich so gewesen und ich wollte euch damit ein gewisses Gefühl geben, damit ihr versteht, wie das für mich war.
Ich würde aber tatsächlich trotzdem argumentieren, dass auch ohne diesen Endmoment diese Spiele dennoch als autobiografisch gelesen werden können.
Ja, gelesen werden können, ja. Würde ich auch sagen.
Ja.
Ich wollte es gerade zu Ende bringen, aber wenn du noch was hast,
hau rein.
Ich wollte jetzt, also Alex hat auf jeden Fall das Schlussstatement. Das muss man dann. Ja, bevor wir hier rumblödeln. Nee, das, was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, das Spannende bei diesen autobiografischen Spielen, ob sie nun fiktiv oder faktisch sind, ist ja für eine Transformation irgendwie unseres eigenen Ichs. Also es wird ja zum Beispiel manchmal auch irgendwie kritisiert, wenn ich irgendwie ein Spiel spiele, das macht nichts mit mir. So, dann spiele ich Super Mario irgendwie durch, danach bin ich kein anderer Mensch. Und vielleicht, wenn ich der Dragon Cancer gespielt habe, dann habe ich vielleicht irgendwie auf einmal eine andere Weltsicht auf was es bedeutet, Krebs zu haben oder ein Kind zu haben, das Krebs hat. Oder beim Coming-Out-Simulator fühle ich mich vielleicht Personen, die Coming-Out noch vor sich haben oder hinter sich haben, irgendwie verbunden oder kann irgendwas von dieser Lebenswelt mitnehmen, was ganz wichtig ist, weil für eine also transformative Bildung, also eine Veränderung des Selbst- und Weltverhältnisses, braucht es ein anderes. Wenn wir uns narzisstisch nur die ganze Zeit mit uns selber beschäftigen, können wir uns schlecht weiter verändern.
Klar, und diese Beispiele sind dann sozusagen noch eindringlicher, weil sie ja auch sozusagen sagen, wir sind echt. Also wir sind jetzt nicht eine fiktive Erzählung, wir sind nicht komplett ausgedacht, sondern uns gibt es wirklich, wir erzählen hier unsere Lebensgeschichte und dann hat das natürlich auch nochmal Nachdruck.
Wenn ihr jetzt eure Lebensgeschichte oder einen Teil eurer Lebensgeschichte erzählen würdet, was für ein Spiel würdet ihr dann machen? Habt ihr da eine Idee?
Oh je.
Würdet ihr ein autobiografisches Spiel machen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr jetzt die Möglichkeiten und das Know-how hättet?
Wer möchte denn anfangen? Willst du enden? Willst du anfangen? Willst du anfangen?
Als Gast, ich habe eine Idee. Soll ich mal eine Idee mal vorstellen?
Bitte.
Ich habe eine Idee. Also wenn ich jetzt ein autobiografisches, es muss ja nicht das komplette Leben sein.
Nein,
ja?
Nein.
Es kann auch ein Fragment des Lebens sein. Ich möchte gerne mein romantisches Leben in irgendeiner Form in einem autobiografischen Spiel zum Ausdruck bringen. Und ich möchte das gern machen in der Erfahrung des Online-Datings. Und zwar stelle ich mir das so vor. Hier, das ist mein Pitch. Wenn jetzt irgendjemand da draußen sitzt und denkt sich so, ey, das ist voll die gute Idee, ne? Dem gebe ich total viel Geld, damit er das machen kann.
Hey, Ubisoft.
Hey, Ubisoft.
Aber nicht, dass du das jetzt erzählst, hey, und irgendwer macht das und morgen stehst du im Mediamarkt.
War morgen schon, das ging aber schnell. Podcast ist noch gar nicht raus. Ich würde gerne sowas machen. Stell dir mal Folgendes vor. Das ist ein Spiel, das funktioniert wie eine Dating-App. Ja? So wie Tinder. Oder was weiß ich, irgendeine vergleichbare App.
Nur mit dir dann, also Sinder.
Da bin dann nur ich.
Willkommen.
Da kannst du. Match oder, nein, also du bist quasi, du hast dann so eine App, das ist wie eine Dating-App, das sind natürlich alles nur, es ist eigentlich alles eine Geschichte, die du erfährst, ja, dadurch. Und du kannst halt dann irgendwie Leute nach links und nach rechts wischen oder sowas. Und dann kommt man irgendwie mit Leuten in Kontakt und dann schreibt man mit denen und erlebt dann sozusagen, das soll auch die Zerbrechlichkeit von romantischen Beziehungen soll dann das Thema sein. Ja, die Flüchtigkeit auch von Online-Begegnungen und so weiter. Sibel hat das ja auch in so einer ähnlichen Form gemacht. Ja, halt nur, dass es da über ein Spiel, über ein Multiplayer-Spiel quasi diese
ja, das Thema ist ähnlich, die Gestaltungsweise nicht direkt.
Genau, aber ja, also so musst du es vorstellen. Wie so eine, das ist auch eine Handy-App, ist dann so ein Spiel, so Android, iOS. Und dann kann man das, oder? Ist das keine gute Idee? Der Tobi guckt nur
skeptisch. Warum?
Warum nicht?
Warum nicht? Also weil das ein Aspekt meines Lebens ist, mit dem ich mich viel beschäftige. Also nicht notwendigerweise Online-Dating, aber mit der romantischen Seite meines Lebens. Okay. Und ich glaube, dass ich da eigentlich das Bedürfnis habe, eigentlich viel mehr darüber zu sprechen oder darüber etwas zu erzählen, meine Perspektive auf diese Dinge zu erzählen. Und ich glaube auch, dass es, also ich habe jetzt ja so ein bisschen auch mal so Online-Dating-Plattformen ausprobiert und ich glaube, dass da eigentlich ganz viele Erkenntnisse auch über unsere Zeit und über uns als Menschen drinstecken. Und ich glaube, die würde ich gerne in so einem Spiel verpacken.
Okay.
Habt ihr irgendeine Idee?
Tobi?
Da muss man sich natürlich immer so ein Stück weit öffnen. Ja, da muss man dann preisgeben. So,
musst du ja hier so ein Seelenstück machen, dann wird das so persönlich.
Oder soll ich eins für dich machen?
Was?
Das ist eine gute Idee.
So ein Spiel, in dem du so eine abstrahierte Version von dir, so eine Comic-Version von dir, in so einem bürokratischen System sich durchkämpft. Umgeben von irgendwie Papierstapeln und,
Nee.
Keine gute Idee.
Nee, ich glaube, was ich schön finden würde, wäre ein autobiografisches Spiel, was ich anhand von Büchersammlungen, also ich bin ein Mensch, der gar nicht mal so viele Videospiele besitzt und auch nicht so viel spielt, sondern irgendwie mein Zimmer zustaue mit lauter Büchern. Ich lebe eigentlich neben so einer Bücherwand, wenn ich abends nach Hause komme, so bestimmt 1000 Stück oder so. Und dass man so irgendwie für jeden Lebensabschnitt so ein Buch, was stellvertretend dafür steht, nimmt, das wäre ein schönes Spiel, wäre aber, glaube ich, nicht so relevant. Also weil es würde ja auch darum, also mir würde es auch darum gehen, irgendwie was zu machen, wo ich dann nicht irgendwie so narzisstisch irgendwie erzähle, ja, dann habe ich das gemacht, dann habe ich die Freundin kennengelernt. So.
Also, hallo?
Ja, aber das ist für,
das ist doch kein Narzissmus.
Nein, aber das mag vielleicht für mich relevant sein, aber was ich wichtig finden würde, was auch einen gesellschaftlichen Kontext hätte und wo ich auch glaube,
Tinder dass... Tinder hat auch einen gesellschaftlichen
Kontext. Ja, ich habe doch überhaupt nicht deinen abgewertet. Ich hab von meinem ersten Beispiel gesprochen und gesagt, das würde ich nicht, will ich nicht unbedingt machen.
Ja,
sondern das würde ich, glaube ich, irgendwie lustig finden. Aber was ich, glaube ich, eher machen würde, ist nämlich, da ist immer noch Schüler und Schülerinnen gibt, die auf Schulen sind, die Bullying-Erfahrung haben, die Mobbing-Erfahrung haben, die sich vielleicht dann gerade in Videospiele auch zurückziehen, nicht als irgendwie, der hat keine Freunde, der spielt Videospiele, dem Klischee, sondern, nein, das gibt es ja irgendwie, dieses Klischee, sondern tatsächlich für die das ja dann auch eine Möglichkeit ist, Geschichten zu erfahren und so weiter, mit Figuren in Kontakt zu treten und so weiter. Das ist ja auch für mich zum Beispiel war das damals sehr wichtig, als ich an der Schule war, Videospiele zu spielen. Und gerade über dieses Medium zum Beispiel auf der einen Seite Bullies zu erreichen, auf der anderen Seite aber auch quasi Mobbing-Opfer irgendwie zu stärken. Dementsprechend würde ich dann irgendwie meine eigene Erfahrung als Schüler, so das ging so in der 5. Klasse los, hat dann irgendwann in der 10. Klasse aufgehört, da war man dann alt genug irgendwie, dass man nicht mal auf die Nase bekommt, so eine Geschichte erzählen von auch einfach vielleicht irgendwie einer fiktiven Figur, aber die dann irgendwie Elemente beinhaltet, halt von irgendwie, wie ist der Nachhauseweg?
Das ist ein Rollenspiel oder so ein Jump'n'Run?
Ich glaube, das wäre... Also ich glaube, ich würde alternative Versionen dann auch immer spannend finden, um auch aufzuzeigen, so es liegt nicht an der Einzelperson, sondern es ist was zusammenhängend ist. Und was ich, glaube ich, spannend finden wäre dann natürlich Recherchearbeit und auch irgendwie Leute aufsuchen. Aber Leute zu fragen, zum Beispiel, warum habt ihr damals so reagiert? Also zum Beispiel die Täter zu fragen, warum verprügelt ihr da jemanden irgendwie im Bus? Oder die Lehrerin zu fragen, warum, das war doch bekannt, warum habt ihr nicht eingeschritten? Oder warum seid ihr so eingeschritten, wie ihr eingeschritten seid, indem ihr mir zum Beispiel damals gesagt habt, ja, du hast da dich irgendwie mit dem und dem geprügelt, was soll denn das? So, wo ich dann gesagt habe, so, ja, der hat mich gereizt bis zum geht nicht mehr. Und da so diese unterschiedlichen Perspektiven, weil ich glaube, das ist nämlich dann oft ein System aus unterschiedlichen Akteuren, die dann dazu führen, dass es dann solche Situationen gibt, wo es aber eine andere Umgehensweise braucht. Und ich glaube, gerade da wird es dann aber auch spannend für viele, viele andere Leute.
Hast du was, Alex?
Ich finde eure Beispiele ganz gut.
Sollen wir das mal versuchen zu machen? Dann machen wir also, oh, wir haben jetzt viel vor.
Wir machen eine online.
Datenbank.
Oh Gott.
Datenbank für ein Spiel mit Triggerwarnungen versehen. Dann ein Spiel über Bullying und Mobbing. Und eine spielerische Dating-Simulation über das Scheitern romantischer Beziehungen.
Und was ich, glaube ich, spannend finde, noch als Ergänzung, das Ende von dem Spiel wäre ganz wichtig. Nämlich aus heutiger Perspektive zu sehen, was Positives daraus entstehen kann. Weil ich würde ja schon sagen, irgendwie unabhängig von irgendwie so einer Mobbing-Bullying-Erfahrung sitze ich halt jetzt nicht irgendwie unter der Brücke, sondern bin ganz zufrieden mit dem, wie sich so entwickelt hat. Was für die Leute, die da, glaube ich, gerade noch drinstecken, relativ wichtig ist.
Das Pixel-Diskurs-Quiz. Alex, du bleibst noch da, oder?
Ja. Musst du, sonst hatte ich vorhin das letzte Wort.
Das ist verschrecklich. Du darfst doch das letzte Wort haben.
Nein,
das,
nicht so, das macht man nicht.
Alex ist noch dabei und wir spielen das Quiz. Die Fragen kommen heute von Sophie Böhmer mit freundlicher Unterstützung von Sam Krasser. Frage 1. Bom, 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 bom. Das Spiel The Legend of Zelda A Link to the Past weiß noch heute mit schönem Pixel-Art zu entzücken.
Oh ja.
Und auch Link's Sprite ist besonders stylisch. Mit welcher Haarfarbe ist er in diesem Spiel zu sehen? Keine Ahnung?
Grün ist es nicht.
Nein.
Ich bin kreativ und sag braun.
Nein, ich sag lila.
Ist das so ein Türkis? Lila, Türkis. Türkis. Lila. Lila?
Lila?
Türkis.
Stefan wirkt sehr überzeugt.
Lila. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher.
Lila.
Ich dachte, es wäre lila.
Ja, das ist so ein lila. Nee, Türkis ist es nicht, es ist lila. Es ist,
sollen wir lila sagen?
Es ist.
Purple. Nicht nachgucken, wird nicht gegoogelt.
Nein, ich will ja danach nachgucken.
Nein, wird nicht gegoogelt. Nein, du musst auch nicht nachgucken, ich lese dir die Antwort vor.
Ja, aber dann will ich es nochmal sehen.
Also, pass auf. Antwort.
Ja.
Während das offizielle Figurdesign des Spiels Link mit blonden Haaren zeigt, sind seine Haare im Spiel pink.
Ja, genau.
Das ist nah dran,
ich,
oder?
Ich hatte
das
auch.
Das ist nah dran. Einige Fantheorien erklären dies durch die Tatsache, dass die Farbpalette der Umgebung keine andere Möglichkeit zuließ, damit sich Link selbst in Grün- und Brauntönen gekleidet von der in den gleichen Farben gehaltenen Umgebung ausreichend abheben konnte, erhielten seine Haare diese auffällige Farbe. Pink.
Stimmt doch.
Lila, pink.
Stimmt, er ist, normalerweise ist er immer blond.
Ja, aber da ist er nämlich.
Im Spiel selber ist er lila.
Lila ist Schrägstrich pink.
Frage. Ist mir nie aufgefallen.
Nummer.
Ist das krass.
2. Wir ändern hier die Welt. Heben die Welt aus den Angeln.
Ja, transformativ hier.
Ein wichtiger Bestandteil des Spielsystems bei Pokémon sind die Typen, von denen jedes Pokémon bis zu 2 besitzen kann. Wie beispielsweise Feuer, Wasserstein etc. Mit der ersten Generation wurden insgesamt 15 Typen eingeführt. Seitdem sind jedoch schon ein paar Jahre vergangen und es wurden ein paar neue hinzugefügt. Alex, Frage für dich. Wie heißen die neuen Typen bei Pokémon, die nach der ersten Generation hinzukamen?
Wir können sagen.
Frage für euch. Wie heißen die neuen Typen bei Pokémon, die nach der ersten Generation hinzukamen? Ich habe keine Ahnung, ich habe nämlich nur die erste Generation gespielt.
Ich kann aufzählen, was mir einfällt.
Mach mal.
Also ganz neu ist Fee.
Fee. Okay.
So albern es klingt, aber ja.
Ist denn gegenfähig? Ist denn irgendwie Dämon oder Geist oder was?
Ach, die haben alles wieder neu umgestellt, als Fee dazugekommen ist. Also nicht alles, aber halt die Alten haben jetzt aber Schwächen und.
Ist nicht in der zweiten Generation Nacht oder sowas?
Unlicht.
Oder genau, Licht.
Unlicht.
Licht und Unlicht.
Ich hoffe, Unlicht. Nee, Licht gibt's nicht.
Ja, Unlicht
und. Also Licht ist ja jetzt sozusagen das neue Fee.
Also Unlicht und?
Stahl?
Ja, stimmt, Stahl. Es gab nämlich dann, weil Onyx konnte nämlich dann plötzlich dann sich doch noch weiterentwickeln. Der hatte ja eigentlich nur eine Form und dann wurde er zu diesem Stahl-Onyx. Stahl-Onyx.
Und es ist nur die Frage, ob es noch was gibt. Nee,
so ist das ist die
oder
Frage.
Ob es nur drei sind.
Das weiß ich nicht. Die neuen Typen.
Unlicht, Pokémon. Stahl und
Fee und. Nee, wir können Fee auch einfach ja mal alle neu. Aufzählen und dann gucken.
Fee ist ja ganz neu. Das,
ja,
das
ja, nach der ersten Generation, also alle, die dazu kamen.
Ach, alle? Ach du Schande.
Aber es waren nicht so viele, also der meiste
Kram Stahl, Unlicht, Fee, Shiny ist ja nur eine besondere auf, ist ja keine Typ.
Ja, ja.
Ist nee. Ja nur.
Ich weiß halt auch nicht so genau, was dann neu ist.
Ja, komm hier,
so. Husch. Antwort. Die drei passen schon.
Insgesamt wurden seit der ersten Generation nur drei neue Typen eingeführt. Ach. Mit der zweiten Generation stießen Stahl und Unlicht dazu und mit der sechsten schließlich der vorerst letzte Typ, Fee. Achso, warte.
Oh, ah, ah. Sparkle, sparkle.
Richtige Antwort. Das ist immer wichtig. Frage Nummer 3. Und nochmal The Legend of Zelda. Zitat. Alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken, sagte Goethe. Selten ist in der Kunst wirklich etwas ganz und gar neu, so auch bei Videospielen. Bei dem Design von Link handelt es sich eigentlich um eine Hommage an eine andere Figur.
Peter Pan.
Um welche handelt es sich?
Richtige ja.
Antwort. Frage Nummer 2, Antwort.
Wir gucken gar Antwort. Nicht auf die Antwort, das ist definitiv richtig.
In einem Interview mit einem französischen Games-Magazin verriet der Entwickler Shigeru Miyamoto, dass sich das Design von Link an dem von Peter Pan orientiert.
Bis auf die Elfenohren.
Also bis jetzt haben wir jede Frage richtig. Wir hatten uns vorgenommen, alle Fragen zu knacken. Ja? Frage Nummer 4. Die Devil May Cry-Reihe erfreut sich seit dem Erscheinen des ersten Spiels für die PS2 im Jahr 2001 größter Beliebtheit. Doch die Serie wäre beinahe nicht zustande gekommen, da der erste Teil eigentlich als Sequel einer anderen berühmten Videospielreihe gedacht war. Zu welcher Spielereihe sollte Devil May Cry ursprünglich gehören?
Ach Gott, wie heißt es? Wie heißt dieses Spiel, wo man unterwegs ist bei Dracula im Haus?
Castlevania?
Castlevania, ja.
Castlevania! Was denn? Das macht total Sinn.
Wir sollten dich aufnehmen und an, wer ist da der Entwickler? Keine Ahnung. Und dann ist es so eine Werbung.
Castlevania! Soll ich das jetzt nachschauen?
Ja.
Antwort.
Also das wäre das Einzige, was mir einfällt.
4. Zu Beginn seiner Entwicklung sollte Devil May Cry der vierte Teil von Resident Evil werden.
Was?
Ja, das ist auch komisch.
Dann reden wir jetzt aber von dem Remake oder was? Dem Reboot von Devil May Cry. Nee. Resident Evil, der vierte Teil von Resident Evil, der ist doch gar nicht so alt.
Und Devil May Cry.
Naja. Ich weiß jetzt die Zahlen auch nicht, aber es ist schon eine Weile her. Resident Evil ist doch alt.
Nachdem sich jedoch viele Aspekte des Spiels, zum Beispiel das Gegnerdesign, immer weiter von dem entfernten, was die Resident Evil-Reihe ausmachte, konnte Shinji Mikami, der Produzent, erreichen, dass das bisher entwickelte Spiel nicht verworfen, sondern als eigenständiges Spiel auf den Markt gebracht wurde. Falsche Antwort. Frage Nummer 5. Sonic the Hedgehog ist trotz einiger Flops. Tobi ist aufmerksam. Sonic the Hedgehog ist trotz einiger Flops. Mehrere der 3D-Action-Plattformer, zum Beispiel Sonic Boom, kommen in den Sinn. Seit 1991 als Segas Maskottchen anzusehen. Doch wo genau tauchte der blaue Igel zum ersten Mal auf? Tobi, wo tauchte der blaue Igel zum ersten Mal auf?
Keine Ahnung, Sonic CD?
Na, das ist doch
Remake.
Nein.
Wo oder wann
wo?
Oder wie?
Wo tauchte der blaue Igel
zum Ja, dann wahrscheinlich nicht
Mal
auf Sega,
auf.
Sondern auf Nintendo?
Nein, das kann doch nicht sein. So ein Sega-Maskottchen.
Ja, aber zum ersten Mal auftauchen?
Wo tauchte der blaue Igel zum ersten Mal auf?
Auf dem PC für eine Cornflakes-Packung. Alex guckt mich kritisch an.
Ich bin kritisch.
Not sure if trolling or...
Was ist? Wo Sonic das erste Mal auftauchte?
Ich meine mal, irgendwas gehört zu haben. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war.
Als also,
das
war Lernspiel halt auf dem PC.
Okay, Antwort.
Halt irgendwo in einem anderen Spiel.
Während Sonic als spielbare Figur zum ersten Mal 1991 im Spiel Sonic the Hedgehog für den Sega Mega Drive vorkam, hatte er seinen ersten Auftritt bereits früher, und zwar im Arcade-Spiel Red Mobile.
Ach so.
In diesem Spiel, in diesem Rennspiel, hing innerhalb der Fahrerkabine ein Lufterfrischer in der Form des blauen Igels. Ein Lufterfrischer, der in dem Auto hing.
Darf ich mich um die Frage betrogen fühlen?
Ein Lufterfrischer?
Nein, stimmt ja schon.
Frage. Oh, sorry. Ja, ein Lufterfrischer, mein Gott. Frage Nummer 6.
Nach was riecht der wohl, ist so die Frage eigentlich.
Ach so, falsche Antwort.
Nach Igel.
Wie riecht Igel?
Ja, riech mal an dem Igel.
Frage Nummer 6. Übrigens ist Sonic nicht nur in Videospielen wiederzufinden, sondern auch in der Naturwissenschaft.
Als Igel.
Was wurde dort nach ihm benannt? Ich sag jetzt was. Sonic Boom, das Geräusch, das erklingt, wenn die Schallgeschwindigkeit überschritten wird.
Denkst du, das ist so eine Art Frage?
Ha?
Denkst du, das ist so eine Art Frage?
Übrigens,
weil ich meine, der ist ja nicht nach Sonic direkt benannt worden, aber es passt halt trotzdem.
Ja, sondern auch in der Naturwissenschaft. Was wurde dort nach ihm benannt?
Ich glaube, es wurde ja jetzt nicht unbedingt nach ihm benannt, oder?
Das weiß ich nicht.
Ich würde normalerweise davon ausgehen, dass es das Konzept schon länger gibt als Sonic, aber...
Sonic gibt es seit 91.
Ja, aber Schallgeschwindigkeit gibt es schon vor.
Ja, Schallgeschwindigkeit
schon immer, aber ansonsten kenne ich...
Was benannt wurde. Wann und wie es benannt
die
wurde.
Die Kenntnis der Schallgeschwindigkeit.
Habt ihr einen anderen Alternativvorschlag?
Ich kenne halt nur diese ganzen Geschichten, dass, glaube ich, irgendwie es Pokémon gab oder irgendwas, nach denen Enzymketten benannt wurden oder was weiß ich, oder Krankheitssachen oder sowas. Und sowas kann es halt höchstens noch sein, aber ich wüsste beim besten Willen nicht was.
Sonic muss ja was mit Geschwindigkeit zu tun haben.
Oder auch nicht.
Sonic.
Nehmen wir deins.
Als Doctor Who-Enthusiast würde ich sagen, Sonic verweist auf die auf das Bewegen eines Objektes mit Schall. Und dass das auf den kleinen Igel hinweist. Aber ich wollte auch einfach nur eine Doctor Who-Referenz.
Es handelt sich um Sonic Hedgehog. Ein Protein.
Ach so.
Zu den Hedgehog-Proteinen gehören außerdem die Desert Hedgehog und Indian Hedgehog-Proteine, die tatsächlich nach existenten Igelarten benannt sind. Und eben Sonic. Sonic Hedgehog ist unter anderem für die Zellteilung von Stammzellen erwachsener Menschen zuständig. Sonic Hedgehog.
So, jetzt ist hier aber auch mal gut.
Jetzt reicht's.
Ja. Mir ist schon ganz schwindelig und schlecht.
Och, Tobi, komm, dann machen wir jetzt, schnüren wir jetzt das Paket zu. Jede Episode des Pixel-Diskurs-Podcasts endet, wie ihr wisst, mit einem Song der Woche. Ihr könnt mir Audiodateien und einen Link idealerweise beides schicken an simon@pixeldiskurs.de, wenn ihr Musiker seid oder irgendetwas dergleichen habt. GEMA-freie Musik, die ihr selber gebastelt habt, mit einer Triangel, einem Tambourin. Oder auch einfach in ein Mikrofon gesungen irgendwo. Was willst du denn sagen?
Nachdem du... So, wir sind ja schon so halb im Outro. Im Warm Ending.
Pass auf. Was ist denn jetzt los?
Nachdem...
Verstehst du, was hier gerade passiert?
Gute Laune zum Abschluss.
Also, soll ich jetzt moderieren? Zu Ende. Tobi sagt mir das, wenn er wieder atmen kann.
Pass auf. Nachdem wir die ganze Zeit über Zelda gesprochen haben, jetzt wird's albern und du sagst, ihr könnt mir gerne einen Link schicken. Hab ich mir vorgestellt.
Oh
die
Leute, Gott.
Die so kleine Links
schicken. Tobi, das war es jetzt wert, dass du mich in der Moderation unterbrichst.
Ja.
Also ihr könnt mir eine Audiodatei oder einen Verweis in einer E-Mail schicken an simon@pixeldiskurs.de. Ihr bekommt dafür sogar ein Spiel.
Zelda?
Nein. Oh. Diese Woche kommt der Song der Woche von Seafood Connection. Trägt den Titel Juicy Bite und ihr findet sie auf der Seite lupenrein.net. Vielen Dank an Christoph Göbel für den Song der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, dass du dabei warst. Es würde mich sehr freuen, dich eines Tages wieder als Gast begrüßen zu dürfen, auch wenn du dich nach unseren Audioschwierigkeiten nun ausgesprochen fürchtest. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter. @pixeldiskurs, @stefansimond, @tobiasklöß. Alex ist nicht bei Twitter.
Nee, mich nicht.
Lasst uns Kommentare und Feedback da. Führt gerne diese Diskussion um die autobiografischen Spiele weiter in unserem Kommentarbereich. Wie ihr wisst, greifen wir eure Kommentare dann in der nächsten Woche wieder auf. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. 2 a.m. can't find no sleep. Got to get something nicer for my mind. 2 turns left, 1 turn right. To my private room, got to get things all right. With a flame in my hair and a trigger at his heart. Got to find me, got to find me, got to find me. A juicy bite. Dance the night.